Good afternoon, ladies and gentlemen.
Guten Abend, guten Nachmittag, meine Damen und Herren. Ich würde Sie gerne willkommen heißen für den heutigen Abend. Kein Augenblick ist dramatischer für die Welt als dieser. Und es passt, dass nach der Niederlage dieses betrügerischen Rettungspaketes durch das Repräsentantenhaus vor einigen Tagen, dass wir dieses Forum jetzt eröffnen. Wir haben das größte Publikum, das wir jemals anwesend hatten. Das überrascht mich gar nicht, aber ich möchte Sie nicht warten lassen. Und deswegen, ohne weitere Einleitung, bitte begrüßen Sie mit mir den Staatsmann Lyndon LaRouche.
Dankeschön. Wir sind in Zeiten gekommen, die Sie noch nie vorher erlebt haben. De facto gibt es in der ganzen modernen Geschichte nichts, das man mit dem vergleichen könnte, was global und in den USA heute passiert. Es gab jetzt nichts, was dieser Krise gleicht. Es gab eine vergleichbare Krise im Mittelalter Europas, das sogenannte dunkle Zeitalter. Und wir sind jetzt am Rande eines vollständigen Kollapses des ganzen Planeten in ein solches neues dunkles Zeitalter. Am 25. Juli letzten Jahres kündigte ich an, dass wir am Rande des Anfanges einer solchen Zusammenbruchskrise in der US-Wirtschaft sind. Damals habe ich die Maßnahmen angedeutet, die notwendig waren, um mit der Krise umzugehen, die dabei war, uns zu treffen. Maßnahmen, die, wenn sie aufgenommen worden wären, zwischen dem 25. August und bis vor kurzem, dann wären wir nicht in der Krise, in der wir heute sind. Wir sind heute in der Krise, weil Menschen wie Senator Dodd und der Rettungspaket Barney im Repräsentantenhaus genau diese Maßnahmen verhindert haben. Maßnahmen, die wiederum die Krise verhindert hätten, in der unsere Nation heute steckt. Das heißt, wenn Ihnen heute nicht gefällt, wo wir sind und wie es aussieht, dann sollte man die Schuld Barney Frank und Chris Dodd geben. Ich habe auch Vorschläge für gewisse andere Taten gemacht. Einen Aktionsplan, der für die USA gedacht war, um dieses Problem zu umgehen und anzufangen, die Fehler zu korrigieren, die zu dieser Katastrophe geführt haben. Das erste, das sogenannte Gesetz zum Schutz der Heimeigentümer und Banken, das war eigentlich als ein formales Gesetz in Gang gesetzt. Für dieses Gesetz gab es eine ganze Menge Unterstützung auf der Ebene der Bundesstaaten und ist von Städten und Stadtkreisen und Landkreisen angenommen worden und unterstützt worden, ist allerdings vom Kongress nie angenommen worden, weil Leute wie Dodd und Barney Frank das verhindert haben. Wir sind in der Krise, weil Bailout Barney, der Rettungspakete und Senator Dodd in Gang getreten, also Taten getan haben, um das zu verhindern. Das war ein Gesetzesvorschlag, der die Banken und die Heimeigentümer, die Hausbesitzer, geschützt hätte. Und das ist einer der Gründe, warum das Repräsentantenhaus einen solchen Hass auf den Kongress insgesamt gebracht hat. Nun, dieses Rettungspaket von Paulson mag vielleicht durchkommen. Aber die Gefahr hier ist, dass eine verzweifelte Bush-Regierung und ihre Verbindungen international eine militärische Unterdrückung des Widerstandes gegen ihre Politik versuchen würde. Das heißt, gegen den Versuch, eine andere Art von Rettungspaket durchzubekommen. Abgesehen von Maßnahmen, die ich bereits mal vorgeschlagen habe, auf die ich noch eingehen werde, gibt es eine andere Ironie in dieser Situation. Wir sind gar nicht mehr in der Krise, die von der lügenden Regierung und von unserem dummen Präsidenten besprochen wird. Das ist keine Hypothekenkrise. Das ist ein Kollaps, eine Desintegration des gesamten weltweiten Finanz- und monetären Systems. Das ist in der europäischen Geschichte noch nie passiert. Und niemand im Weißen Haus ist kompetent, damit umzugehen. Wir stehen am Rande einer globalen Hyperinflation. Eine Hyperinflation wie die, die im Oktober 1923 die Weimarer Republik erfasst hatte. Erst heißt es hier 700 Milliarden, dann eine Billion, dann zwei, dann drei, dann Billionen, dann sieben Billionen. Wir sprechen hier über eine Weimar-artige Hyperinflation und damit den Zusammenbruch des weltweiten Geld- und Finanzsystems. Und das Problem hier ist, dass die Rettungsmaßnahmen an sich die treibende Kraft dieser Hyperinflation sind. Und das ist in gewisser Weise wie in der Französischen Revolution, wo der Marquis de Lafayette politisch die richtige Position hatte, mit dem Ballhausschuhe und ähnlichen Dingen. Aber es fehlte ihm etwas. Es fehlte ihm der Mut, sich es mit dem eigenen König aufzunehmen. Mit einem König, der durch einige Ereignisse völlig korrumpiert worden war. Er war auch nicht der Schlaueste. Er konnte gut Uhren reparieren und bauen, aber für die Politik war er nicht geeignet. Und dann gab es noch seine Frau, Marie Antoinette. Die Schwester des österreichischen Herrschers, und die sind durch eine britische Operation, wo es um die Kette, um das Halsband der Königin ging, ausgespielt worden. Und daraufhin ist der österreichische Herrscher verrückt geworden. Und auf einmal wurden ausländische Truppen, keine französischen, nach Frankreich gebracht, um Gebiete um Paris herum zu besetzen, um die französische Bevölkerung zu unterdrücken. Und das wurde unaufhaltbar zur blutigen französischen Revolution. Wegen dieses Fehlers. Und wir sehen genau solchen Sachen heute ins Auge. Wir sind in einer Situation, und wir sehen das mit der Abstimmung im Repräsentantenhaus gegen dieses Gesetz, trotz all des Drucks, der auf die Abgeordneten ausgeübt wurde. Ja, der Druck kam nicht nur von den Repräsentanten, sondern von den Menschen, die repräsentiert werden. Es sind die Menschen hier draußen, die das hassen. Und das ist ein Instinkt. Ja. Und die Gefahr ist, dass diese Regierung militärische Macht einsetzen würde, um den Widerstand gegen diese Art von Gesetzgebung zu unterdrücken. Und das ist die Realität, jetzt. Das ist nicht etwas, was noch kommt. So sieht es jetzt aus. Würde dieser Rettungsplan durchgebracht, mit oder ohne Hilfe des Einsatzes von Militär, die jetzt bereits für solche Art von Operationen stationiert werden, dann würden die USA verschwinden. Und zwar ziemlich schnell. Und die Zivilisation würde kollabieren, weltweit. Die Welt würde in ein dunkles Zeitalter gehen, ähnlich wie im Europa des 14. Jahrhunderts. Während dieses 14. Jahrhunderts hat sich die Anzahl der Gemeinden um die Hälfte verringert innerhalb einer Generation. Die Bevölkerung brach etwa um ein Drittel ein. Und Massenwahn hat die Bevölkerung damals beherrscht. Das war das Ende der Autorität des feudalen Systems, das seit etwa 1000 nach Christus bis dahin geherrscht hatte. Wir sind am Rande einer Situation, wo das Durchbringen dieses Rettungsplanes eine Kettenreaktion auslösen würde, die mit sich bringen würde, dass die Weltbevölkerung auf unter 2 Milliarden herunterfallen würde. Und zwar in sehr, sehr kurzer Zeit. Ganze Sprachen würden verschwinden. Ganze Länder würden untergehen. Und wir wären in einem dunklen Zeitalter. Und zwar schlimmer als das dunkle Zeitalter des 14. Jahrhunderts in Europa.
Ja,
nun gibt es natürlich Leute im Kongress, die sagen, oh, wir haben Angst, wir können das doch nicht machen, wir können doch da nicht gegenstimmen. Ja? Aber die werden uns umbringen. Wenn amerikanische Truppen mit auf Befehl des Präsidenten den Widerstand in der Bevölkerung gegen diese Sparmaßnahmen unterdrücken, werden die USA aufhören zu existieren. Das wird das Ende sein. Das ist Hochverrat. Und jede solche Tat von der Regierung ist schlimmer als Hochverrat. Und jeder, der das akzeptiert, ist ein Verräter der Vereinigten Staaten.
So that's the situation we face. Now, what are the remedies? What are the alternatives?
Das ist also die Situation, in der wir uns gegenübersehen. Es gibt Alternativen, und zwar ganz exzellente. Allerdings keine von denen für Wall Street. Wall Street hat seinen Tod verdient. Wall Street ist ein stinkender, toter Fisch, der in den Straßen Südmanhattans herumliegt.
The investment banking system is dead.
Das Investmentbankensystem ist tot. Und es hätte schon lange umgebracht werden sollen, bevor es den Tod von alleine erlitten hat. Und das ist unser besonderes Problem hier. Wenn wir das Land retten wollen und die Zivilisation retten wollen und ein dunkles Zeitalter verhindern wollen, dann gibt es einige ganz fassbare und ganz brauchbare Alternativen. Einige davon habe ich bereits vor einem Jahr vorgestellt. Eine, wie ich schon sagte, wir müssen die Hausbesitzer in ihren Häusern lassen. Das heißt, die Zwangsräumungen müssen gestoppt werden. Wir können andere Arrangements treffen, um das entsprechende Schrumpfen dieser Schulden zu erzeugen. Denn vieles dieser sogenannten Hypothekenschulden ist betrügerisch. Denn die Häuserpreise sind der reinste Betrug. Und zwar ein Betrug in diesem Fall gegen eine ganze Nation. Das heißt, diejenigen, die diese Hypotheken ausgegeben haben, werden nicht den gesamten Preis für diese Hypothek bekommen. Was der Preis letztendlich sein wird, das wissen wir noch nicht. Zuallererst wird der ganze Laden unter Bankrottschutz gestellt. Leute werden in ihren Häusern bleiben, wenn sie tatsächlich diejenigen sind, die die Hypothek halten. Denn das ist wichtig, weil wir auch die Banken am Leben halten müssen. Und hier ist folgendes Problem. 1999, als Clinton in großen Schwierigkeiten war, wegen der Operation, die gegen ihn lanciert worden war, um seinen Versuch zu stoppen, eine Veränderung in der Finanzarchitektur weltweit vorzunehmen. Und wir erinnern uns, 1998 gab es einen großen Kollaps einer spekulativen Blase. Das war also zu der Zeit, als Jelzin für die Wiederwahl kandidierte. Damals gab es die sogenannte GKO-Krise. An diesem Punkt kollabierte das System. Ich habe die Regierung damals gewarnt, dass das passieren würde. Und der Präsident, unser Präsident damals, stimmte zu und ist gemeinsam mit dem Finanzminister, hat gemeinsam mit dem Finanzminister Schritte ergriffen, um eine Veränderung in der Finanzarchitektur vorzunehmen, und zwar in unserem Finanzsystem, um diesen Faktor von Korruption herauszunehmen und Lösungen zu schaffen für dieses Problem. Allerdings gab es dann eine Operation von Leuten, die dieser Reform gegenüberstanden und die verhindern wollten. Die haben sich bewegt, um ein Impeachment, ein Amtsenthebungsverfahren gegen Clinton in Gang zu bringen. Das heißt, Clinton lebte dann einen Großteil der Zeit unter dem Diktat Al Gores. der hat im Grunde die Sache im White House, im Weißen Haus geschmissen. Und das heißt, die Fähigkeit Clintons 1999 auf bestimmte Probleme zu reagieren war natürlich begrenzt. Und unter diesen Umständen wurde das Glass-Steagall-Gesetz zurückgenommen. Und wäre das nicht passiert damals, 1999, unter diesen Umständen, dann wären wir heute nicht in der Situation, in der wir sind. Das heißt, Glass-Steagall Act, das Glass-Steagall-Gesetz muss sofort wiederhergestellt werden. Und es gibt natürlich noch neue Probleme zusätzlich zu dieser Gesetzgebung. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich ein etwas größeres Paket, was die Gesetzgebung hier angeht. Nun, wie gesagt, ich schlug auch vor, dass man unser Bankensystem schützt durch ein zweigleisiges Kreditsystem. Das heißt, dass unser Bankensystem zu einer Kreditrate von 4% Geld leihen würde, es sei denn, es ginge um Projekte im nationalen Interesse, wo Kredite zu günstigeren Zinsraten vergeben würden. Das hätte uns vor einigen der schlimmsten Entwicklungen der letzten Zeit geschützt. Und die dritte Sache, die natürlich die große ist und die allerwichtigste von allen, ich schlug vor, dass die Vereinigten Staaten sich mit Russland, China und Indien in Verbindung setzen, denn das wären die großen vier Mächte dieses Planeten. Und zwar nicht, um eine Diktatur dieser vier großen Mächte aufzubauen, sondern um eine Gruppe von vier Nationen zusammenbringen, die zusammen mächtig genug wären, um die Welt zum Zuhören zu bringen und auch dazu zu bringen, einigen der Vorschlägen zuzustimmen. Japan, Korea und einige andere Nationen auch in Europa, zum Beispiel Kräfte in Italien und Frankreich, wie Präsident Sarkozy sich jetzt geäußert hat, ja, die gehen in dieselbe Richtung. Genauso in Italien gibt es diese Bewegung, die in dieselbe Richtung geht, die durch den Finanzminister Italiens organisiert wird. Und das wird direkt gemacht in meinem Namen. Es geht um den Vorschlag eines neuen Bretton Woods. Das ist meine Politik, die ich vorgeschlagen habe. Und das ist jetzt im italienischen Senat präsentiert worden. Der Vorschlag für ein neues Bretton Woods Finanzsystem. Das ist etwa der Schlüssel zur Lösung der jetzigen Krise. Das gesamte Weltsystem ist bankrott. Das gesamte Weltfinanzsystem ist bereits in einer Weimar-ähnlichen hyperinflationären Entwicklung. Wir sind Wochen entfernt von einer Krise, die sich kein Mensch vorstellen kann momentan. Und die Soldaten, all die Soldaten, die Bush gerne auf die Straße schicken würde in den USA, um den Widerstand gegen dieses Rettungspaket zu blockieren, werden nicht ausreichen, um mit dieser Krise umzugehen. Wir brauchen Russland, China und Indien, die zusammen mit uns als die großen vier und anderen überlebenswilligen Nationen sich zusammentun würden und schlicht und einfach die Opposition gegen diese Vorschläge abschütteln wird. Denn der größte Teil der Weltbevölkerung lebt in diesen und anderen Nationen. Und wenn sich die nationalen Regierungen dieser Staaten einigen, dann wird es passieren. Und wir würden wahrscheinlich nochmal in Franklin Roosevelts Büchern nachschlagen und auf ihn hören. Das heißt, wir werden in Russland, in Italien und den Präsidenten Frankreichs innerhalb dieser Gruppe ein neues Bretton Woods-System aufbauen. Und das bedeutet ein neues Franklin Roosevelt Bretton Woods-System. Nichts anderes. Der Unterschied dazwischen und dem, was Truman did, ist wichtig. Roosevelt ging mit der Verfassung. Und das möchte ich ein bisschen erklären, denn das ist für die heutige Situation ganz relevant. Roosevelts Absicht während des Krieges war, in eine zögerliche Allianz mit Großbritannien zu gehen, um die Nazis zu besiegen und einige andere, die da noch mit denen rumrannten. Aber Roosevelts Absicht war auch, dass nach dem Krieg oder zum Ende des Krieges der Kolonialismus und alles, was dem Kolonialismus ähnlich war, von der Oberfläche der Welt vertilgt werden sollte. Man muss natürlich zu meiner Generation gehören, um sich daran zu erinnern. Wir hatten damals als Wiederaufbaumaßnahmen für die Probleme, die uns Coolidge und Hoover eingebrockt hatten. Und diese Wiederaufbaumaßnahmen, mit inklusive der Dinge, die Harry Hopkins gemacht hat, haben wir die USA vorbereitet, und zwar wirtschaftlich, um mit der Gefahr Hitlers und dieses weltweiten Faschismus umzugehen. Aus den Armen unserer Straßen wurde die größte physisch produktive Maschine der Weltgeschichte hervorgehen. Das passierte in unseren Vereinigten Staaten.
Und
ja, wir hatten auch Verbündete, von denen wir abhingen, aber es war vor allen Dingen die wirtschaftliche Mobilisierung der Vereinigten Staaten durch Roosevelt, die uns half, Hitler und andere Probleme besiegen zu können. Und Roosevelt hat genau verstanden, was die Wurzel dieser internationalen Probleme ist, und das war der britische Imperialismus. Und das war der Streit zwischen Roosevelt und dem britischen Premierminister während der gesamten Zeit des Zweiten Weltkrieges. Und Roosevelts Absicht war ganz deutlich, denn das hat er zu Winston Churchill gesagt. Winston, nach dem Krieg keinen britischen Scheiß mehr. Die Menschen der Welt werden befreit werden. Es wird keine Kolonien mehr geben. Und wir werden die produktive, noch militärische produktive Maschinerie der USA einsetzen, um Leute zu befreien, um ihnen zu helfen, sich zu entwickeln, sodass sich Nationen entwickeln könnten, sodass die Würde der Menschen dieser Nationen verteidigt wäre. Wir sind natürlich nach dem Krieg nicht so weit gekommen, denn Truman war ein Churchill-Liebhaber und ein ziemlicher Penner. Ich meine, immerhin ist er reingesteckt worden von der Demokratischen Partei 1944, als man Henry Wallace einfach rausgekantet hat und diesen Kerl Truman reingesteckt hat, der nichts anderes zu tun hatte, als Winston Churchill den Arsch zu küssen. Was also Truman tat, die Truman-Regierung brach mit der Roosevelt-Politik ab. Denn Roosevelts Idee war, die militärische, produktive Kraft der Vereinigten Staaten, die wir gebraucht hatten, um den Krieg zu gewinnen, seine Absicht war, das in eine produktive Wirtschaft zu verwandeln, zur Herstellung von Kapitalgütern und so weiter, für die ganze Welt. Die Truman-Regierung wiederum, nein, wir mögen die Briten. Die haben im Grunde die Rekolonisierung Indochinas unterstützt. Die japanischen Soldaten, die in den Gefängnissen waren in Indochina, sind durch britische Befehle befreit worden, haben ihre Waffen zurückerhalten und denen ist gesagt worden, dass sie Indochina wieder einnehmen sollten. Daher kam der Krieg in Indochina, wo wir dann während der 60er und 70er eine ganze Menge Zeit verbracht haben. Dasselbe mit den Holländern in Indonesien. Oder in Afrika. Wir haben mit den Niederländern und den Briten gearbeitet, um den Planeten neu zu kolonisieren. Und ich meine, das ist das anglo-holländische System. Und in den USA, anstatt unsere Kriegsproduktion in Friedensproduktion für die Welt umzuwandeln, haben wir den größten Teil davon einfach dicht gemacht. Wir haben die Kriegsschulden behalten, aber die Produktion dicht gemacht. Und haben versäumt, das Militärische in ein friedliches Potenzial umzuwandeln. Und seitdem waren die USA auf dem Weg nach unten. Der erste Schritt, die erste Phase war unter Truman. Dann ging es weiter nach dem Tod Kennedys. Johnson hat sich zu Tode gefürchtet, Dieser permanente Druck, dass ihm gleich jemand ins Genick schießen würde. Johnson war kein schlechter Präsident, sondern ein Präsident voller Angst. Dann der Faktor der 68er, das hat die USA zerstört. So konnte Nixon gewählt werden. Und es gab also den Rechtsruck in den USA, von dem wir uns seitdem nicht erholt haben. Seit 1967, 68, wenn man in physischer Produktion misst, dann ging es in den USA in wirtschaftliche Kraft pro Kopf und pro Quadratkilometer angeht, abwärts. Und zwar während jeder Präsidentschaft Jahr für Jahr für Jahr. Es gab überhaupt keinen Fortschritt mehr. Es ging ein bisschen voran, was Geld angeht, für einige Leute, hauptsächlich für die Diebe. Aber es gab keine Verbesserung in unserer Infrastruktur. Wir haben große Teile der Industrie verloren. Wir haben unsere Autoindustrie verloren. Es gibt natürlich jetzt immer noch eine Autoindustrie in den USA, aber die ist im größten Teil japanisch. Es gibt keine US-Autoindustrie mehr. Und die Japaner machen das viel besser. Die stellen alle Autos her, die wir brauchen. Also um Autos geht es nicht, aber wir brauchen eine Mobilisierung der produktiven Kapazitäten und Kräfte der USA. Und das ist hauptsächlich im Maschinenbau, um unsere Infrastruktur wieder aufzubauen, unsere Gleissysteme wieder aufzubauen und diese verrückten Autobahnen loszuwerden. Genauso die Kanalsysteme wiederherzustellen, unsere Landwirtschaft wieder aufzubauen. Um also alles an Manufaktur und Produktion wiederherzustellen, was wir brauchten, um unsere Nation wirklich in der amerikanischen Tradition wieder aufzubauen und nicht in der britischen Sklaverei-Tradition, der wir uns heute gegenüber sehen. Unter dem jetzigen System ist der US-Dollar im Grunde jetzt wertlos. Da ist nichts unter dem Dollar, was ihn noch hochhalten würde. Und unser werter Herr Finanzminister bringt den Dollar auf immer größere Geschwindigkeiten beim Abstieg. Und das ist wie Weimar im Herbst 1923. Die Welt ist in einer solchen hyperinflationären Spirale. Und das wird explodieren. Was tun wir also? Was das Vier-Mächte-Abkommen angeht, Russland ist bereit dafür. Kräfte in Italien und Frankreich haben deutlich erklärt, dass sie dafür sind. Was sie jetzt genau meinen mit ihren Aussagen, es kann noch diskutiert werden. China wird auch mitmachen, aber nicht, solange nicht die USA dabei sind. Denn in China macht man sich große Sorgen über den Dollarwert. Indien wäre auch dabei. Wenn Russland dabei wäre, wären diese Länder auch dabei. Das heißt, diese großen vier, wenn die sich schnell einigen können, dann können wir das gesamte Weltfinanzsystem in eine Bankrottreorganisation bringen. Das heißt, wir werden die Absicht formulieren, ein neues Bretton Woods-System zu schaffen. Und wir werden die Macht internationaler Regierung benutzen. Und damit meine ich keine Weltregierung, sondern die Macht von nationalen Regierungen als internationale Kraft, um ein System von festen Wechselkursen reguliert einzuführen. Das heißt, wir werden einfach einen Deckel oben auf die Hyperinflation draufsetzen. Wir werden dafür sorgen, dass die Banken offen bleiben, und zwar die richtigen Banken und nicht diese Schummelhäuser. Wir werden die Wirtschaften wieder aufbauen, und zwar hauptsächlich durch die lange benötigten großen Infrastrukturprojekte, wo wir moderne Technologie benutzen, modernes Ingenieurdesign. Wir werden neuen Kredit schaffen, und zwar nicht diese Art von faulen Kredit, den man neuerdings so bekommen kann, sondern langfristige Kredite zu günstigen Zinsraten, genauso wie wir es unter Roosevelt gemacht haben, um für Beschäftigungsverhältnisse zu sorgen, Arbeit zu schaffen. Das heißt, unter einem System fester Wechselkurse könnten wir relativ schnell die produktiven Kräfte wieder aufbauen. Das wird natürlich dauern, bis wir den ganzen Mist aufgeräumt haben, den wir hier jetzt vor uns sehen. Das wird zwei Generationen dauern, als Resultat der Korruption der letzten 40 Jahre. Aber Sie müssen noch etwas anderes verstehen. In physisch-wirtschaftlichen Begriffen. War jede Politik, was die Wirtschaft angeht, in den USA der letzten 40 Jahre völlig falsch. Wenn man tatsächlich die wirtschaftliche Produktionsleistung pro Kopf und pro Quadratkilometer misst, inklusive bei der Infrastruktur, so ist es während der letzten 40 Jahre konstant kollabiert. Seit ungefähr 1967, 68 ging es abwärts. Es gab kein Nettowachstum von wirklicher Wirtschaft in den USA. Was einem das sagt, ist Folgendes. Dass jede Regierung in den USA, jeder Kongress, der zusammenkam, sämtliche Zeitungsmeinungen, die Meinungen der meisten Massenmedien völlig dumm waren. Denn wir haben andauernd eine Entscheidung nach der anderen getroffen, welche die Lebensbedingungen und die Lebensumstände schlechter und schlechter und schlechter haben werden lassen. Der Pro-Kopf-Output, das heißt die Pro-Kopf-Produktion in den USA heute, ist geringer seit damals, seit 1967, 68. Der Einfluss der 68er, besonders der sogenannten Umweltschützer, war ein Schlüsselfaktor dabei. Wir haben uns selbst zerstört. Und ein ganz ähnlicher Prozess ist in Westeuropa vor sich gegangen. Jetzt haben wir es mit einer weltweiten Situation zu tun, wo es implizit einen Machtwechsel gibt. Und zwar ein Machtwechsel von Europa und den Amerikas weg nach Asien. Die Zukunft des Planeten liegt vor allen Dingen in der Entwicklung Russlands, Indiens und Chinas und anderer asiatischer Länder. Das sind Gebiete mit großer Bevölkerung, bei denen 60, 70 oder mehr Prozent sehr, sehr arm sind. Und das ist eine planetäre soziale Krise mit allen möglichen Problemen. Aber wenn wir einen erfolgreichen Planeten haben wollen, dann brauchen wir diese Großprojekte, Infrastruktur-Großprojekte, die über zwei Generationen hinweg die Produktivkräfte, die produktiven Arbeitskräfte vergrößern. Das bedeutet, dass die wichtigsten Investitionen zuallererst in Asien passieren müssen. Die zweitgrößte Komponente hier wird Schwarzafrika sein. Und drittens Mittel- und Südamerika. Die USA und Westeuropa müssen mobilisiert werden als eine wirtschaftliche Triebkraft und auch politisch, um den Erfolg einer solchen weltweiten Entwicklung zu garantieren. Wenn es hier um die Entwicklung geht von Mittel- und Südamerika, Afrika und Asien. Wir brauchen eine neue Mission für die Menschheit. Wir haben hier auf dieser Erde keine Feinde. Jedenfalls keine schlimmeren als solche wie Präsident Bush. Diejenigen, die uns hier kontrollieren, und die Briten, die anglo-holländischen Liberalen, bringen uns dazu, uns selbst zu zerstören. Wir haben hier keine richtigen Feinde in Asien. Wir haben keine Feinde in Südamerika. In Afrika haben wir keine Feinde. Nicht, wenn wir wie Franklin Roosevelt denken. Wenn wir wie Roosevelt denken, gibt es dort keine Feinde, sondern nur Freunde. Und unsere Regierung ist der Feind.
So essentially what we have, if the American people were able to stand up to this.
Das heißt, wenn das amerikanische Volk jetzt aufsteht gegen diese Sache und in der Lage ist, die Veränderungen möglich und passieren zu lassen, die notwendig sind, dann kann ich dafür garantieren, dass Russland voll zusammenarbeiten wird mit uns. auch Indien und China. Auch Japan wird die Zusammenarbeit suchen, genauso wie Korea und andere Nationen. Die Länder Afrikas werden das begrüßen. Die werden sich freuen, denn sie werden jetzt umgebracht durch die britische Politik. Wenn das passieren würde, wäre die Welt auf Seiten der USA. Um das aber passieren zu lassen, muss man verstehen, was die USA sind. In der modernen Geschichte gab es eine Evolution nach einer langen, langen Zeit von religiöser Kriegsführung von 1492, also als Kolumbus den Atlantik überquerte, bis hin zum Westfälischen Frieden 1648. Während dieser Zeit konnten die Kräfte, die damals gegen die Zivilisation vorgingen, nicht, also die Nationalstaaten nicht zerstören. Denn innerhalb der Städte gab es in dem aufstrebenden Bürgertum eine solche Entwicklung des Intellektes. Städte konnten damals, sie konnten sich wehren gegen feindliche Kräfte. Und so gab es eine Adaption, eine Anpassung der Gegenbewegung, in diesem Fall durch Paolo Sarpi, der ein ziemlich schlauer Charakter war, ein ziemlich schlauer Typ aus Venedig und hat damals das venezianische Machtzentrum weg von der Adria nach Nordeuropa bewegt. In Teile des nördlichen Deutschlands, die Niederlande und nach England. Das ist ein Prozess, der damit begann, dass die Venezianer die Heiratspolitik für Heinrich den VIII. Leicht umstrukturierten. Die haben nämlich einen Heiratsberater geschickt, der dafür gesorgt hat, dass ihnen sozusagen die Karriere abgeschnitten wurde, und zwar gleich am Hals. Einer nach der anderen. Wie auch immer. Das war ein Prozess, wo die Zivilisation sich gewissermaßen nach, also die Mächte, die damals agierten, gingen eben nach Norden. Und dann 1763 kam es zum Friedensvertrag von Paris. Und zu diesem Zeitpunkt brachen wir in dem, was dann die USA sein würden, mit England.
Because of this cultural factor, the dominant characteristic of global
wegen dieses kulturellen Faktors
has been English language leadership and control
of the world. Ein weltkultureller Teil, eine führende Weltkultur von damals bis heute, diese englisch sprechende westeuropäische Kultur geworden. Das heißt, wir unterscheiden hier zwischen zwei englischsprachigen Völkern. Wir hier in den USA und auf der anderen Seite die anglo-holländische Oligarchie. Die sind die führenden Mächte auf dem Planeten geworden. Nicht, dass sie alles kontrolliert hätten, aber sie waren führend. Das heißt, die Rolle der Vereinigten Staaten ist in die Geschichte Europas eingebaut, in die Geschichte der Zivilisation, wie eine organische Qualität. Es ist unser Erbe in den USA, die Führung zu übernehmen, dem Rest der Welt zu helfen, sich zu befreien, und zwar vom britisch-anglo-holländischen Imperium. Das war Roosevelts ausdrückliche Absicht. Das war die Absicht jedes großartigen Präsidenten, jedes großen Patrioten, der in diesem Land gelebt hat. Wir waren eine Bedrohung für das britische Imperium, aus genau diesem Grund. Das heißt, die kulturellen Beziehungen auf diesem Planeten haben das in sich. Wenn die USA die moralische Rolle übernehmen, wie unter Roosevelt, und sagen, wir sind besorgt, wir wollen Zusammenarbeit mit anderen Nationen auf diesem Planeten erreichen, um eine Gesellschaft aufzubauen, die aus absolut souveränen Nationalstaaten besteht, die im gemeinsamen Interesse handeln. Wir werden hier nicht versuchen, irgendwelche internen Charakteristika auf Regierungen zu zwingen, sondern wir behandeln die Nationen wie nationale Persönlichkeiten. Und wir als eine nationale Persönlichkeit kooperieren mit anderen Nationen, wie mit souveränen Personen. Und zwar auf die Ziele hin, auf die gemeinsamen Ziele hin der Menschheit. Und zwar nicht nach dem Motto, ach, wer ist der Feind, wen machen wir fertig? Nein, es gibt einen Feind, den wir fertig machen werden. Und das ist das anglo-holländische Imperium. Wir müssen in diesem Land eine neue politische Bewegung schaffen, aufgebaut auf dem Erbe Franklin Roosevelts, eine neue politische Bewegung, die diese Mission der Vereinigten Staaten als eine einzigartige weltweite nationale Persönlichkeit innehat, mit einer Mission für die Menschheit insgesamt und das heißt auch für sich selbst. Und das ist das Prinzip des westfälischen Friedens. Der Vorteil des anderen. Der Vorteil der anderen Völker. Denn wenn man sich um seine Mitmenschen, um seine Nachbarnationen, um seine Partnernationen auf der Welt kümmert, wird auch um sich selbst gekümmert werden. Wenn man ein Klima von Fortschritt schafft, dann wird man auch selber fortschreiten. Ich habe das gesehen in Asien, dieses Übel, die Kultur, in der die Leute dort gehalten werden. Hauptsächlich wegen des Faktors Imperialismus, holländischen Imperialismus, britischen Imperialismus. Und als ich damals in Indien war zum Beispiel, im Frühjahr 1945 und dann 1946, da waren das Bestreben der Menschen, wo Coolies auf der Straße in Indien auf uns zugekommen sind und gefragt haben, werden uns die USA diese Webmaschinen, werden sie uns die landwirtschaftlichen Maschinen schicken, sodass wir endlich unser eigenes Leben hier leben können. Das war die Vorstellung und das war das Image, das Bild, das diese Menschen von den Vereinigten Staaten hatten, solange Roosevelt Präsident war. Roosevelt repräsentierte so die beste Tradition der Vereinigten Staaten. Nicht, wo man einen Feind sucht. Ein Feind ist jemand, der auf einen zukommt und versucht, einen umzubringen. Das ist ein Feind, aber man rennt nicht rum und sucht sich einen.
Your system, while it may deal with adversarial problems,
ein System kann sich zwar auch mit Problemen von Feindschaft beschäftigen, aber letztlich muss es wie das System des Friedens von Westfalen darum gehen, die gegenseitige Entwicklung voranzubringen. Und wie schlimm die Situation jetzt auch gerade ist mit unserem Weltfinanzsystem. Wir in den USA, wir können dafür sorgen, dass wir dieses Mistschwein von Präsident dazu zwingen, eine Einigung einzugehen. Und hier braucht man jetzt kein voll formuliertes, bis ins Detail ausgearbeitete Papier. Wir brauchen erstmal die Einigung, dass wir zur Einigung kommen werden, und zwar zwischen Russland, den USA, China, Indien und anderen Ländern. Wahrscheinlich würde das jetzt auch Italien und Frankreich mit einbeziehen. Unter solchen Bedingungen könnten wir als Mächtekombination diktieren, welche festen Wechselkurse in diesem Währungssystem gelten sollen. Wir können das diktieren und regulieren, und zwar gegen die Inflation. Wir können auf die Art und Weise Kredit schaffen. Und auf breiter Basis für die Schaffung neuer Technologien sorgen und für Fortschritt. Aber wir müssen uns darauf einigen, dass wir uns darüber einig sind. Und die Art von Macht, die von solch einer Einigung ausgehen würde, würde ausreichen, um die Kraft zu brechen, die momentan der Welt diese hyperinflationäre Entwicklung aufzwingt und die derzeit damit droht, in den USA militärische Macht aufzuwenden, um die Opposition gegen dieses Rettungspaket zu zerschlagen, welches als solches die USA an sich auch zerstören würde. Leute wie unser Finanzminister interessieren sich einen Scheiß um die Vereinigten Staaten. Ja, die interessieren sich nur für ihre Wall Street-Klasse. Die Klasse der verzweifelten Banker. Sie interessieren sich mehr für Goldman Sachs als für die Vereinigten Staaten. Und ich meine, Goldman Sachs ist bankrott. Also das ist, worum es geht. Die positive Seite hat einen weiteren Aspekt. Nicht nur unter unseren Ökonomen, sondern auch anderswo ist eine gewisse Idiotie unterwegs. Das heißt, wenn man hier ein Idiot werden will, muss man Wirtschaft studieren und alles, was damit zusammenhängt. Und man muss professionell darin werden. Es gibt natürlich gute Ökonomen. Es gibt Leute, die wichtige Dinge können und wissen, aber wenn es zu grundlegenden Fragen internationaler Systeme kommt, dann haben wir keine Ökonomen, die überhaupt wissen, wie das funktionieren soll. Und wenn sie noch so wohlmeinend sind und oft auch intelligent, sie sind schon nützlich für gewisse Sachen, aber sie verstehen nicht die Grundlagen der Wirtschaft. Denn die glauben genau das, was ihnen in der Universität beigebracht wird. Und das ist der erste Schritt zur absoluten Zerstörung des eigenen Intellekts, wenn man das glaubt. Also, der Idiot sagt, besonders der Freihändler, alles hängt ab vom Produktionspunkt. Nun, eine erfolgreiche Wirtschaft fängt nicht bei der Produktion an. Zum Beispiel 1910, 12 etwa. Im Bereich um New York City. Und das war deswegen, weil Edison dort lebte. Gab es eine Entwicklung, die zur Verbesserung elektrischer Motoren geführt hat. Die also kleiner wurden und individuell Maschinen betreiben konnten. Und es gab einen Sprung in der Produktivität im Großraum New York durch diese Edisonsche Methode neuer Motoren. Anstatt der Lederriemenantriebe, die man also vorher benutzt hat. Am Produktionspunkt, beim individuellen Arbeiter, gab es eigentlich überhaupt keine Veränderung der Produktionsleistung. Aber die gesamte Umgebung, in der die Produktion stattfand, war revolutioniert worden. Und das ist nur ein Beispiel für etwas ganz Grundlegendes in der Wirtschaft. Es sind Entdeckungen fundamentaler physischer Prinzipien, die zu solchen wirtschaftlichen Revolutionen eigentlich führen. Ja, denn wenn man dieses Prinzip entdeckt und dann implementiert und anwendet, dann geht es nicht um einen lokalen Effekt. Natürlich ist dieses Prinzip von einem Individuum entdeckt worden. Aber die Anwendung einer solchen Entdeckung auf ganze Gebiete der Produktion in der Gesellschaft oder des Lebensraums in der Gesellschaft. Zum Beispiel die Massentransportsysteme. Also anstatt auf der Autobahn zu fahren, wo man also $7 bezahlt von West Virginia bis nach Washington und dann noch drei Stunden pro Fahrt im Auto sitzen muss. Denn was bedeutet denn das? Man verliert dort sein persönliches Familienleben. Wenn einem jeden Tag 6 oder 5 Stunden fehlen, wie wirkt sich das denn aus auf ein gesundes Familienleben? Also heute ist man abhängig von mindestens 2 Einkommen, um irgendeine Familie aufzubauen. Und das unter diesen Bedingungen zerstört Familien.
Und
das schafft wiederum Probleme in den Gemeinden. Denn hier sind Leute gezwungen, einfach Zeit zu verschwenden, wegen Nonsens. Aber wenn man sich natürlich sagt, ach, das interessiert uns nicht, wir sind nur daran interessiert, welche Arbeit die Leute machen. Und sie machen eben diese Arbeit und verbringen dann 3, 4, 5 Stunden pro Tag auf den Fahrtwegen. Und wenn beide Familien, Ehepartner zum Beispiel in so einer Situation sind, welche Situationen sehen sich dann die Kinder gegenüber?
are not necessarily point of production measures.
Das heißt, hier geht es nicht unbedingt um sozusagen den Produktionsort oder den Punkt, an dem Produktion geschieht, sondern es geht um Veränderungen in der Organisation der Gesellschaft, wo man Menschen in derselben Produktionsweise effektiver machen kann, produktiver machen kann, ohne den individuellen Arbeitsplatz zu verändern. Es gibt noch ein anderes Beispiel, das Beispiel von Kraft. Kraft oder Energie wird nicht in Kalorien gemessen. Hitze kann man natürlich in Kalorien messen, aber das misst nicht die Kraft, die dahinter steckt. Kraft wird gemessen in Energieflussdichte. Das ist ein grundlegendes Prinzip der Kernphysik. Um an einen bestimmten Punkt zu kommen, braucht man eine entsprechende Energieflussdichte, ansonsten kommt man da nicht hin. Das heißt also, um eine bestimmte Produktion zu gewährleisten, muss man eine bestimmte Energieflussdichte gewährleisten. Das heißt, Energieflussdichten niedriger Temperatur können die von hoher Temperatur nicht ersetzen. Die Entwicklung von Wissenschaft und klassischer Kultur entwickelt produktivere Geister, als der Geist von jemandem sich entwickelt, der das eben nicht hat. Leute, die nur zu Rockkonzerten rennen, haben Steine im Kopf, Rocks. Es ist schwer, da irgendwas irgendwie denken zu können. Es geht also hier nicht um Infrastruktur in einem allgemeinen, breiten Sinn, sondern es geht um effiziente Massentransportsysteme. Die Frage, wie wir zum Beispiel unsere Städte organisieren, besonders diese Riesenstädte, wo Leute tatsächlich bis zu 5 Stunden an Pendlerzeit aufbringen müssen. Oder dasselbe gilt für den Treibstoff. Wie bekloppt ist das eigentlich, dass wir Petroleum, Treibstoffe von Saudi-Arabien um die halbe Welt herumkarren, damit wir sie dann in den USA in Autos verbrennen können? Ein Hochtemperaturreaktor vom Typ, vom Jülich-Modell. Könnte relativ leicht synthetische Treibstoffe aus Wasser herstellen. Und das sind hauptsächlich wasserstoffbasierte Treibstoffe. Das heißt, wenn wir diese Art von Reaktoren weit verbreitet einsetzen in verschiedenen Gebieten unseres Landes, dann würde eines der Nebenprodukte dieser Reaktoren sein, dass man wasserstoffbasierte Treibstoffe herstellen kann. Und jetzt hier kann man die ganze Industrie, die ganze Wirtschaft revolutionieren von einer erdölbasierten Wirtschaft hin zu einer wasserstoffbasierten Wirtschaft. Und auf einmal ist alles billiger und besser. Was aber hier wirklich nicht verstanden wird und nicht respektiert wird, ist, dass Produktivität nicht bedeutet, wie hart man arbeitet oder wie fähig man ist am Arbeitsplatz. Das sind natürlich wichtige Dinge, besonders der Grad der Befähigung. Aber das Wichtige ist die gesamte Umgebung, die Energiesysteme, Transportsysteme, all die Dinge, die die ganze Umgebung definieren, in der man arbeitet. Das ist diese Frage, hat Leibniz von Descartes geschieden. In den meisten Teilen der Welt wird Wirtschaft heute mit kartesischen Konzeptionen gelehrt. Obwohl wirkliche Wirtschaft nur in Leibniz'schen Begriffen passieren kann und auch gelehrt werden kann, und zwar im Begriff der Leibniz'schen Dynamik. Was wir also international tun können, ist, wir können die höchste Ebene, die fortschrittlichste Technologie zur Anwendung bringen, und zwar hauptsächlich die Verbesserung durch Infrastruktur und Ausbildung. Das kann uns erlauben, eine Umgebung zu schaffen, dass zum Beispiel Chinesen, von denen 70% sehr, sehr spärlich produktiv sind, wir können diesen Menschen eine andere Umgebung schaffen, eine andere Umwelt, und wir können die Produktivkräfte dieser Arbeitskräfte vergrößern, bevor die überhaupt in der Lage sind, noch weitere Fähigkeiten oder einen größeren Fähigkeitsrahmen zu entwickeln. Wenn wir diese wissenschaftsgetriebene Kultur unter uns pflegen, dann müssen wir auch uns mobilisieren, von dem grünen Umweltschwachsinn wegzukommen, was alles Lügen sind und Betrug, und zurückkommen zu richtiger Wissenschaft. Und zwar zu einer Art Wissenschaft, wo wir in den weiterentwickelten Ländern unsere Wissenschaft nutzen können, unseren Geist einsetzen können, um die fortschrittlichsten Technologien und fortschrittlichsten Produkte für die armen Teile der Welt liefern zu können. Afrika zum Beispiel, Schwarzafrika, hat die produktivsten landwirtschaftlichen Flächen der Welt. Sie haben allerdings überhaupt keinen Schutz. Es gibt auch keinen Verteilmechanismus. Also was würden wir denn tun? Nun, wir gehen dahin und wir werden einfach mal ein Magnetbahnsystem aufbauen. Das heißt, ein internationales Magnetbahnsystem werden wir nach Afrika bringen.
Ja,
und wir werden ihnen das als Geschenk geben. Ein Eisenbahn- und Magnetbahnsystem, sodass es in den Ländern Afrikas ein grundlegendes Transportsystem gibt. Und dasselbe gilt für Energiesysteme, Kraftsysteme. Und sie in Afrika werden den Rest schaffen. Wie man Länder entwickelt, das ist nicht, man geht da nicht hin und erzählt ihnen, was sie alles zu tun hätten, sondern man gibt ihnen einige Werkzeuge in die Hand und hilft ihnen, damit umzugehen. Bevor wir also in die Diskussion kommen, möchte ich abschließend Folgendes sagen. Jegliche gute Lösung für ein Problem der Größenordnung, wie dem Problem, dem wir uns heute gegenübersehen. Wir blicken einem dunklen Zeitalter ins Auge. Und ich rede nicht von irgendwann in der Zukunft, sondern von Weihnachten.
Ja?
Ihr Nachbar könnte Weihnachten vielleicht schon am Weihnachtsbaum hängen. In einer solchen Situation gibt es nur eine Lösung, und das ist Liebe zur Menschheit. Und zwar, wie lösen wir dieses Problem? Nicht, wie machen wir jemanden reich, wie helfen wir diesem und jenem aus der Patsche, sondern wie erreichen wir die Verbesserung der Menschheit? Und wie schaffen wir eine Verbesserung der Verhältnisse zwischen den Staaten? Und dann, aufgrund der Tatsache, dass wir das tun, Nationen dazu bringen, mitzumachen. Und zwar die Verhältnisse auf dem Planeten so zu verändern, wie wir sie brauchen. Wenn wir uns das Plino-Projekt anschauen in Mexiko oder andere Projekte, die in Latein- und Südamerika gebraucht werden. Oder Projekte, die in Afrika dringend nötig sind, damit das Massensterben, der Massenhunger verhindert werden kann. Oder um dafür zu sorgen, dass nicht mehr 70% der Menschen in Asien in einer barbarischen, brutalisierten Art und Weise leben müssen. Das können wir lösen, wenn wir entsprechend mobilisieren. Wir können uns feierlich versprechen, dass wir aus dieser Situation rauskommen können. Russland steht jetzt bereits da und sie sind bereit mitzumachen. Italien hat sich dazu erklärt. Der französische Präsident Sarkozy hat eine entsprechende Erklärung in dieser Richtung gemacht. China wird dabei sein, wenn sie sich sicher sind, dass auch die USA da mitmachen werden. Auch Indien wird mit an Bord sein. Auch andere Nationen. Wir brauchen das alle. Die Alternative dazu ist die Hölle. Das heißt, man kann sich hier nicht über Preise beschweren und Kosten, die damit einhergehen. Ja, wir müssen aus dieser Hasseinstellung rausgehen. Wir hätten Musharraf nicht feuern sollen. Schauen Sie sich das Chaos an, was wir da entstehen lassen haben. Wir müssen also eine neue Politik aufbauen, anstelle des Konfliktes. Und wenn man das nicht tut, dann werden die anderen Regierungen uns auch nicht vertrauen und dann werden wir gar nichts erreichen können. Es ist also hier direkt auf dem Tisch. Hier liegt mein Vorschlag, den ich im letzten Jahr, im Juli, am 25. gemacht habe. Das ist die einzige verdammte gute Idee, die es derzeit gibt. Das heißt, entweder haben sie den Mut, das zu akzeptieren, oder es geht in die Hölle. Das heißt, dieser Rettungsplan von Paulson muss zerstört werden. Das System gehört in eine Bankrottreorganisation. Und was funktionieren muss, wird funktionieren. Der wesentliche Teil des Bankensystems wird geschützt werden. Egal, ob sie bankrott sind oder nicht, denn die Gemeinden brauchen diese Banken. Die brauchen ihre Spareinlagen. Die müssen geschützt werden. Und das wird die Regierung auch tun. Und mit den ganzen Forderungen dieser anderen Typen werden wir irgendwann uns noch beschäftigen. Warum sollen wir denn Glücksspieler ausbezahlen, die verloren haben?
Is a gambler's dictatorship?
Ist das hier eine Glücksspielerdiktatur? Warum sollen wir einen Narren wie diesen haben als Finanzminister? Mit seiner Vergangenheit. Er ist fast so schlimm wie Alan Greenspan. Warum sollen wir diesen Narren überhaupt zuhören? Warum sind hier Diebe und Narren an der Macht? Haben wir kein Vertrauen mehr zu uns selbst? Ich vertraue dem amerikanischen Volk. Ich vertraue den Leuten, die jetzt gerade wütend sind. Ich glaube nicht, dass sie gleich das Richtige machen werden, aber sie sind aus dem richtigen Grund wütend. Diese Regierung und dieses Land hat sie betrogen. Ebenso der Kongress. Das Problem ist zu einem großen Teil im Senat. Ja, denn dieser Rettungsplan wird hier hin und her gespielt werden. Und wie schon gesagt, die Gefahr ist, dass jemand im Weißen Haus die Armee einsetzen wird, um sicherzustellen, dass der Widerstand auf den Straßen gebrochen wird. Und Leuten muss das klar sein. Wir haben mit Faschismus zu tun in diesem Land. Und das Zentrum dessen ist direkt im Weißen Haus. Machen Sie sich bitte nichts vor, was das angeht. Und der Typ, der im Weißen Haus wohnt, das ist ein unmoralischer, gemeingefährlicher Idiot. Aber er hat eine ganze Menge Macht in seiner Hand und es gibt Narren, die willens sind, sie ihn behalten zu lassen. Es kann hier zu einer Diktatur kommen. Erinnern Sie sich bitte, der Großvater des heutigen Präsidenten der USA war derjenige, auf dessen Befehl hin die NSDAP in Deutschland, als sie bankrott war, Ende 1932, zusätzliches Geld erhielt, mit dem sie aus der Scheiße geholt wurde. Der Großvater unseres heutigen Präsidenten war ein Nazi. Der Vater des heutigen Präsidenten geht in dieselbe Richtung. Ist eher eine dämliche Art von Nazi, aber dieselbe Richtung. Und nur, wenn die Amerikaner klarstellen, dass sie das nicht tolerieren werden. Und ich kann Ihnen sagen, dass es einige gibt im Senat, die völlig mutlos sind. Die sind viel zu beschäftigt mit ihrem eigenen Überleben, als dass sie sich mit dem Überleben der Nation oder der Menschheit beschäftigen können. Und die müssen was lernen. Und die müssen verstehen, dass manchmal die Anstrengung, das eigene Leben zu retten, genau zum eigenen Untergang führt.
Thank you, Lynn. Well,
vielen Dank, Lynn.
It's good to know that somebody knows what to do.
Es ist gut zu wissen, dass irgendjemand weiß, was zu tun ist. Bevor ich mich den Fragen zuwende, möchte ich nur etwas Besonderes erwähnen. Ich möchte also einige der verschiedenen Publika begrüßen, die weltweit uns zuschauen, in Afrika besonders. Es gibt ein großes Treffen in Barcelona, eine große Versammlung, die uns zuschaut in Mexiko, und bei denen in Mexico City ist auch Quincy O'Neill, der gerade Mexiko besucht, der Vizepräsident des Schwarzen Ausschusses der Demokratischen Partei in Kalifornien ist. Und die sind also sehr, sehr erfreut über die Reaktion, die sie dort bekommen. Wir wissen auch, dass diese Webcast in mindestens 5 Universitäten in der Hauptstadt Kolumbiens in Bogotá ausgestrahlt wird. Und es gibt, ich kann jetzt nicht so genau sagen, ich kann es nur schätzen an der Menge der Fragen, die uns hier erreichen. Ich möchte alle diese Zuhörer begrüßen. Und während unserer Diskussion hoffe ich natürlich auch, dass alle diese Fragen auch beantwortet werden, wenn auch viele der Fragen nicht direkt vorgelesen werden können, aber es gibt viele, die sehr ähnlich sind. Und wie jedes Mal möchte ich mit institutionellen Fragen beginnen, die uns vor allem aus Washington erreicht haben hier, aber natürlich auch international. Diejenigen, die hier im Raum sind, möchte ich bitten, die Karteikarten auszufüllen mit ihrem Namen und ihrer Zugehörigkeit. Und wenn Sie wollen, dass ich die Frage vorlese, dann schreiben Sie sie bitte auf. Aber wenn Sie die Frage selber stellen wollen, können Sie das auch tun. Aber deuten Sie dann bitte an, worum es bei Ihrer Frage geht, sodass ich den Abend oder beziehungsweise den Nachmittag hier etwas organisieren kann. Die erste Frage ist folgende. Herr LaRouche, wie Sie bestimmt wissen, haben Leute wie Robert Rubin, der ehemalige Finanzminister, und Larry Summers und andere internationale Diskussionen geführt für eine neue Finanzarchitektur, und zwar entlang der Linien, die von dir vorgeschlagen worden sind. Und heute gibt es natürlich ein Verlangen danach, was noch niemals so groß war. Dennoch sind sich irgendwie alle einig, dass die Rettungsaktion erst passieren muss, damit wir Zeit gewinnen, um agieren zu können. Ich weiß, dass Sie dagegen sind, aber ich würde trotzdem Ihren Kommentar gerne hören.
Wenn Sie dieses Rettungspaket wählen, dann werden Sie die Vereinigten Staaten in sehr kurzer Zeit durch Hyperinflation zerstören. Dieses Rettungspaket ist hyperinflationär. Der einzige Grund, warum irgendjemand bei klarem Verstand dieses Gesetz unterstützen könnte, ist, weil sie Angst haben. Und wir brauchen Gideons Armee, um durch die Reformen durchzukommen. Und einige biblisch Gebildete wissen wohl, wovon ich spreche. Wir müssen alle die Weicheier nehmen und sagen, okay, pass auf, lieber Feigling, wir übernehmen jetzt den Laden. Die Gefahr dabei ist, man hat die Möglichkeit einer französischen Revolution innerhalb der Vereinigten Staaten. Einige dieser Idioten, sogar einige meiner Freunde dort, sagen, bitte sei doch vorsichtig. Dieses Gesetz muss durch, damit sie uns nicht umbringen. Das sagen sie. Sie sagen, hinter der Bush-Regierung sind Leute, die US-Truppen einsetzen werden, um Leute auf der Straße zu erschießen, die gegen dieses Gesetz sind. Das passiert jetzt gerade. Genau jetzt ist das die Realität. Und das reflektiert sich in den Fragen. Es gibt hochrangige Leute, die absolut mit dem übereinstimmen, was ich sage, aber sie werden und wollen nicht kämpfen, weil sie sagen, wir werden erschossen. Wir wollen nicht in ein Konzentrationslager. Nun, wir werden alle in ein Konzentrationslager gehen, wenn wir das durchlassen. Und die Welt wird uns auch nicht vergeben dafür. Und sie wird uns niemals vergeben, wenn wir kapitulieren. Jeder, der schlau ist, wird nicht gegen das amerikanische Volk handeln. Man wird keine Diktatur gegen den Willen der amerikanischen Bevölkerung durchsetzen. Sie bringen dich um. Und sie können es. Lernt von Vietnam und von anderen Schauplätzen. Macht die Leute nicht böse genug. Dieses Verhalten im Haus, im Repräsentantenhaus ist, weil die Leute da draußen, die da hinter denen stehen, die gegen das Gesetz gestimmt haben, sind bereit zu töten. Nicht, weil sie brutale Mörder sind, sondern weil sie die Zerstörung ihres Landes mit ansehen müssen. Sie haben eine Menge davon ausgehalten, akzeptiert, Schritt für Schritt. Wir haben immer wieder gesagt, wir müssen ja mitmachen. Und dann kommt die Zeit, wo alles von ihnen genommen werden sollte, und das war einfach zu viel. Und die Wut entlädt sich jetzt gegen das Weiße Haus und gegen den Senat vor allen Dingen. Und es wird eskalieren in den nächsten Tagen der kommenden Woche. Jenseits aller Vorstellungskraft. Und es ist hier. Es kommt. Die Stimmung in der amerikanischen Bevölkerung, dass sie ihre Kinder in fingierte Kriege schicken musste. Das waren alles fingierte, gefälschte Kriege. Man musste die Kinder nicht dorthin schicken. Wir haben ein riesen Chaos angerichtet. Schauen Sie sich das Leiden der Menschen an, die im Militärdienst waren, zurückkamen, nicht tot waren, aber noch nicht mal Hilfe bekamen. Sie sind dazu verdammt, in elendigen Konditionen zu leben. Und das strahlt aus. Seht ihr nicht den Hass, den ihr in den Leuten sät gegen Washington und dieses Gesetz? Und dieses Gesetz ist ein Gesetz zu viel. Wir sind auf dem Wege einer französischen Revolution und es geht um eure Köpfe. Und es gibt keine Entschuldigung, um dieses Gesetz zu unterstützen. Es gibt keine moralische Entschuldigung dafür. Wir sind alle überwältigt hier. Also die nächste Frage, wieder von jemandem, den Lynn kennt. Herr LaRouche, ich weiß aus erster Hand, dass Sie recht haben, dass die Russen gesprächsbereit sind für ein neues Weltfinanzsystem. Die Tatsache ist jedoch, dass diese Regierung in keiner Weise diese Absicht hat. Und als diese Regierung schon so einen Vorschlag bekommen haben, wurde er abgelehnt. Meine Frage ist, sogar mit einiger institutioneller Unterstützung hier in Amerika, bin ich nicht sicher, ob ich verstehe, wie das funktionieren kann, ohne die Zustimmung des amerikanischen Präsidenten. Vielleicht haben Sie da eine Vorstellung, was man da machen kann, und vielleicht können Sie das für mich vorstellen.
Nun, an den lieben Fragenden, den ich sehr verehre für das, was er tut. Es gibt viele Leute in diesem Land, die mit mir in Verbindung sind. Aber die trotzdem nicht mit mir reden. Ja, die sprechen durch Mittelsmänner. Und jemand, der Angst hat davor, mit mir zu sprechen, hat eine Schwäche, eine politische Schwäche, wenn es darum geht, mit einer Krise dieser Art umzugehen. Ich kenne natürlich die Opposition. Und ich meine, richtige Politik ist aufgebaut auf dem Prinzip des brennenden Kittels.
Ja.
Es geht nicht darum, dass man sich anhört, was jemand sagt, was er mitmachen wird, sondern wer wird ihn den Kittel anzünden und wie heiß wird er werden müssen. Ja, so funktioniert Politik. Das ist in gewisser Weise in Italien so passiert. Denn der Vorschlag im italienischen Parlament ist ein Vorschlag namentlich meines Bretton Woods Systems. Ja, und dieses Problem mit dem brennenden Kittel Da muss man noch was dazu sagen. Wenn dieser Rettungsplan in den USA hier durchkommt, wird es keine USA mehr geben und auch kein Europa. Wer für dieses Gesetz stimmen wird, wird nicht mehr lange die Vereinigten Staaten vorfinden. Denn die Hyperinflation, die dann losgehen wird, wird uns zerstören hier. Das heißt, wenn man an die Vereinigten Staaten glaubt, ist man gegen dieses Gesetz. Denn die schlimmste Option, die es erstmal gibt, ist, die Vereinigten Staaten zu verlieren. Das heißt, es gibt kein so großes Problem. Wenn man etwa Befehlshaber ist im Krieg oder in einer kriegsähnlichen Situation, so wie ich jetzt gerade, dann tut man, was zu tun ist. Und zwar für die Gegenwart und für die Zukunft der Menschheit. Da werden keine Entschuldigungen gesucht dafür, dass man es nicht tut. Man wird natürlich versuchen, es besser zu machen. Man versucht auch keine dummen Fehler zu machen. Aber es wird gemacht. Wir dürfen diese Linie nicht überschreiten. Wenn dieses Gesetz in Gang geht, werden die Vereinigten Staaten aufhören zu existieren, als Resultat dieses Gesetzes. Und ich bin nicht bereit, das zu akzeptieren. Und ich bin auch nicht bereit, Ausreden zu akzeptieren von Leuten, die das durchbringen wollen. Glaubt man an die Vereinigten Staaten, dann muss man dieses Gesetz loswerden. Damals, als die Presse Lynn als politischen Extremisten bezeichnet hat, haben wir oft Witze gemacht, dass seine Mutter vielleicht verwirrt wäre, weil sie sagt, mein Sohn heißt doch nicht politischer Extremist.
Then the next question is from a member of the United States.
Die nächste Frage kommt von einem demokratischen Mitglied des US-Senats, der sich noch entscheiden möchte darüber, wie er heute abstimmen wird.
Hello,
ich habe meinen Freund Joe Stiglitz gefragt, wie ich heute Abend abstimmen soll. Seine Antwort war folgende: Es gibt eine ganze Menge Gründe, warum der Paulson-Plan nicht funktionieren könnte oder würde. Und dazu kommt vor allen Dingen, dass die 700 Milliarden Marke, die eigentlich draufsteht auf dem Paket, eher so auf 1,3 Billionen angewachsen ist. Nichtsdestotrotz riet mir Dr. Stiglitz, ich sollte dafür stimmen. Denn er sagte, es sei vielleicht nur eine sehr teure Art und Weise, um uns die Zeit zu kaufen, die wir brauchen, um zu regulieren und regulierend einzugreifen. Offensichtlich sind Sie ja nun anderer Meinung. Aber was sollen wir denn jetzt tun? Wenn dieses Gesetz durchgeht, heißt es wirklich, dass wir einen Punkt überschreiten, von dem wir nicht zurück können?
Zunächst mal sind wir an einem Punkt, wo wir sagen müssen, wir müssen den Feind besiegen. Und wenn man sagt, man kann das nicht, dann wird der Feind übernehmen und dich besiegen. Du bist schon an dem Punkt, an dem du nicht mehr umgehen kannst. Du gewinnst die Schlacht jetzt oder du verlierst sie. Es gibt keine andere Wahl. Die Sommerpatrioten, die Sonnenscheinpatrioten, versuchen zu sagen, aber gibt es nicht irgendeine Art und einen anderen Weg? Deswegen bin ich eine Führungsperson und die nicht. Die sind zwar in den Amtspersonen und gewählt worden, aber die sind keine Führungsperson. Eine Führungsperson ist eine Person, die die Nation aus einer Klemme herausführt. Ich bin solch eine Führungsposition. Andere Leute sind quasi Führungspersonen. Aber sie brauchen einen hartnäckigeren Führungsperson, um mit dieser Sache umzugehen. Das ist die Situation wie bei einem Oberkommandierenden in einem allgemeinen Krieg. Und man muss den Mut haben, dieses zu tun, oder du kannst verlieren. Das war genau das Problem von Lincolns Generälen. Deswegen haben wir Whisky ausliefern lassen an die Kommandierenden, an die Generäle. Und deswegen haben sie nicht gekämpft. Das ist eine Frage von Führung. Und ich zeige Führung. Seid ihr bereit, etwas zu tun? Ich brauche mehr Leute, die Führung beweisen. Ich brauche Kommandanten. Keine Leute, die sich entschuldigen.
Gibt es da nicht eine sichere Art, etwas zu tun?
Nein, es gibt keine sichere Art zu tun. Wir müssen den Feind besiegen für die Menschheit. Glaubt ihr, der Feind ist irgendein Miezekätzchen? Wir müssen ernst werden. Du musst bereit sein, dein Leben aufs Spiel zu setzen für die Nation.
Lynn,
es gibt noch eine Frage von einem Mitglied der Demokratischen Partei im Senat. Herr LaRouche, als Franklin Roosevelt die Bankenkrise in den 1930ern ansprach, da hat er gesagt, dass der Weg aus der großen Depression sehr hart sein würde. Ich bin geneigt, gegen das Rettungspaket zu stimmen, aber ich möchte auch nicht gegenüber meinen Wählern lügen und sagen, dass mir das eine leichte Entscheidung gewesen ist. Meine Frage ist, was ist die Schmerzgrenze Ihres Vorschlags?
Die Schmerzgrenze ist, wenn Sie es nicht unterstützen, sind Sie tot. So einfach.
That's a question of leadership.
Das ist eine Frage von Führung.
Ja,
es gibt viele Leute, aus denen man einen guten Korporal machen kann, einen guten Major, aber keinen General, weil der den Krieg verlieren würde. Roosevelt hat nie einen Krieg verloren. Nummer eins dabei, man lässt sich nicht auf dumme Kämpfe ein, wenn man nicht muss. Aber man benutzt diese Faustregel nicht, um sich davor zu schützen, zu kämpfen, wenn man kämpfen muss. Es gibt eine bestimmte Zeit, und wenn die gekommen ist, muss gekämpft werden. Und wir fangen den Krieg nicht an. Der Feind hat den angefangen. Und wenn zum Feind in diesem Fall auch der US-Präsident gehört, dann sind das eben die Umstände. Aber es ist hauptsächlich die Dummheit des Präsidenten und die komplette Idiotie, die ihn in das Lager gebracht hat. Meine Sorge ist, dass es viele Menschen gibt in diesem Land, viele arme Menschen, die gerade die Kittel ihrer Repräsentanten anzünden, die Leute kämpfen. Und die sind nicht reich, die sind arm. Die haben nicht viel und selbst das Wenige wird ihnen jetzt noch weggenommen. Sogar die Nahrungsmittel. Dann gibt es natürlich die Leute in unseren Institutionen, ehemalige militärische Führer und andere Positionen oder aufgrund von Assoziationen und Arbeitsverhältnissen, die sie aufrechterhalten haben. Wir haben Führung in diesem Land, aber wir haben keine Konzentration dieser Führungsqualität in unserer politischen Klasse. Ich habe ja mit Politikern zu tun und die geben das in privaten Diskussionen mir gegenüber sogar zu. Die sind Sophisten. Die ganze Kultur ist sophistisch. Je mehr man zu den sogenannten höheren Klassen in der Gesellschaft gehört, umso sophistischer wird das. Ja? Guckt man sich mal die Typen in Wall Street an. Diese Typen, sind die wirklich menschlich? Ist deren Leben eine menschliche Werte organisiert? Tun die irgendwas für die Gesellschaft? Die haben sexuelle Ausbrüche an der Börse. Ja. Und zwar über die Frage, ob es heute einen Finanzorgasmus gibt oder nicht. Wird dieser Typ für das Land kämpfen? Ist dieser Mensch bereit, etwas aufzugeben für seine Nation oder für sein Land? Für seine Zukunft? Nein. Nein, ich brauche das. Wer braucht denn dieses ganze Geld? Diese sogenannten goldenen Fallschirme? Wozu braucht man denn dieses ganze Geld? Vielleicht, um es den Armen zu geben? Vielleicht, weil sie was aufbauen wollen? Nein. Es gibt in diesem Land Menschen, die Mut haben. Aber unsere Regierung ist aufgebaut auf der Zustimmung der Regierten. Und oftmals wird das zu die Zustimmung der armen Bevölkerung. Denn sie sind die, die am meisten zu verlieren und am meisten zu gewinnen haben. Aus dem Grund sind diese Leute oftmals viel, viel mutiger als diese Reicheren. Und das ist übrigens ein führendes Prinzip christlicher Doktrin. Dass eher ein Kamel durchs Nadelöhr gehen würde. Und es sind die Armen, die nichts zu gewinnen oder zu verlieren haben, abgesehen vom Sinn des Lebens, die nicht so sehr viel von sich selbst halten, sondern eher von ihren Kindern. Ich möchte hier was, ich möchte was einwerfen, was ich in der letzten Zeit oft wiederholt habe. Eine der Charakteristika der Babyboomer, der 68er-Generation, ist, ich denke mal zurück an so meine Erfahrung, die oftmals, wir wären viel besser dran, wenn es mehr Menschen in meinem Alter gäbe. Aber ich bin schon, die meisten sind eher nicht mehr da. Aber ich kann mich daran erinnern. Es gab bei uns ein Verständnis von bestimmten Werten. Und zwar aufgebaut auf aufeinanderfolgenden Generationen. Da waren oftmals arme Immigranten, die aus Europa gekommen waren, die nach den USA ausreisten, dann irgendwo in der Emigration endeten. Aber selbst wenn die zum Beispiel qualifizierte Arbeitskraft waren, hatten sie immer Schwierigkeiten, Arbeit zu finden mit dieser Qualifikation. Und viele Leute in diesem Raum sind die Enkelkinder dieser Leute. Nun, diese Einwanderer haben sich ins Zeug gelegt. Die haben richtig hart gearbeitet, um eine Zukunft aufzubauen und blickten nach vorn in die Zukunft und zwar mit großer Freude darüber, was aus ihren Enkelkindern mal werden würde. Denn oftmals sind sie als ganz einfache Handarbeitskraft. Ja? Und die Enkelkinder, die dann Wissenschaftler waren, führende Ingenieure, und so weiter. Aber diesen Begriff, diesen Multigenerationenbegriff haben wir verloren. Und zwar besonders in der Generation der weißen Büroangestellten. Die sind so eine Art Einheit in sich selbst. Ja? Es gibt da keinen Lebenszweck, der über ihren eigenen Tod hinausgeht. Für Leute meiner Generation war es ganz, ganz anders. Da ging es nicht um die eigene direkte Erfahrung, die war gar nicht so entscheidend, sondern dass man sehen konnte, was dabei herauskommen würde. Und solche Leute kämpften für das Leben ihrer Großenkel und Enkel und Kinder. Und die 68er werden das eben nicht tun. Ich habe eine ganze Menge zu tun mit den Kindern dieser 68er. Und ich kenne diese ganzen existenziellen Beschwerden. Denn die Generation ihrer Eltern ist nicht der Zukunft gewidmet. Oh, wir haben ein Kind. Ach, ist das nicht schön? Ein kleines Spielzeug. Ja? Ach, jetzt mag ich das Spielzeug nicht mehr. Ist langweilig. Aber egal, ich hab eine neue Frau, ein neues Haus. Ach, ich werde mein ganzes Leben ändern. Für die Leute gibt es überhaupt keinen Zweck im Leben, keinen Sinn. Und so ist eine ganze Generation aufgewachsen ohne Sinn im Leben. Denn dieser Sinn im Leben definiert sich nicht am eigenen Leben oder innerhalb der eigenen Lebensspanne, sondern er erstreckt sich mit Respekt auf die Generationen, die vor einem kamen. Also man denkt an die Großeltern und da noch davorliegende Generationen und überlegt sich, welche Opfer diese Leute gebracht haben, die heute die Gesellschaft blühen lassen. Und man versteht das auch. Und dann schaut man auf das eigene Leben, als ob man auch selbst sterben wird. Und überlegt sich, was aus dem eigenen Leben entstehen wird für die Kinder, für die Enkelkinder. Und die Urenkel. Der Großvater hat oft sein Enkelkind bei der Hand genommen und hat ihnen etwas ganz Großartiges gezeigt und hat gesagt, hier, da habe ich mit dran gebaut. Ich habe da mitgewirkt. Das ist für dich. Das ist der typische Amerikaner. Aber viele der 68er-Generation haben dieses Verständnis, diesen Sinn ihrer Identität verloren. Und ihre religiösen Glaubensbekenntnisse zeigen das auch ganz deutlich. Für diejenigen, die über das Internet zuhören oder zuschauen, sie hören eine Live-Übertragung aus Washington, D.C., eine Diskussion mit Lyndon LaRouche. Nun, ich möchte dir sagen, Lynn, in den Dutzenden und Dutzenden und Dutzenden von Botschaften, die uns hier erreichen, gibt es einige. Fängt eigentlich fast jede damit an, wie stolz einige sind, wie stolz alle sind, dass du Amerikaner bist und sie bedanken sich dafür. Und ich möchte an dieser Stelle auch einfach Lynn nochmal danken für diese Präsentation und für seine Anstrengung für all diese Menschen.
Die nächste Frage, Lynn, has been submitted by 17 freshman members of the House of
Representatives. Die nächste Frage kommt von 17 Mitgliedern des Repräsentantenhauses in der ersten Amtszeit. Sie schreiben, die meisten von uns sind gewählt worden auf der Basis, den Irakkrieg zu beenden. Die wenigsten sind irgendwie Experten in internationale Finanz. Wir sind jetzt eine Weile hier im Amt und haben offensichtlich es nicht geschafft, den Krieg zu beenden. Und jetzt wird von uns verlangt, dass wir auf ein viel komplexeres Problem reagieren, von dem wir viel, viel weniger verstehen. Wir haben die Zeit von 1932 an studiert und auch Franklin Roosevelts Vorgehensweise angeschaut, wie er mit der Depression umging. Und wiewohl wir auch zugeben müssen, dass die heutige Krise viel, viel komplexer ist, so scheint es doch, dass der Ansatz, den Roosevelt benutzte, heute auch funktionieren würde. Wiewohl es vielleicht nicht einfach wäre, so wäre der Ansatz dennoch vergleichsweise simpel, falls das irgendwie Sinn macht. Nun, mit all diesen Dingen, die gesagt worden sind, und deinem Vorschlag und der Tatsache, dass du darauf bestehst, dass wir am Ende der Fahnenstange angekommen sind, warum dieses Bestehen auf der FDA, auf der Franklin-Roosevelt-Lösung?
Es gibt zwei einflussreiche Charaktere, die zeigen, was das Problem ist. Zwei Schweine. Eines heißt Felix Rohatyn. Dieser Typ ist ein faschistisches Schwein. Und das ist er wirklich. Das ist überhaupt gar keine Übertreibung. Das ist das Netteste, was man über ihn sagen kann. Ja, die Schweine würden wahrscheinlich da widersprechen. Und dann das Zweite ist George Soros. Schauen Sie sich doch George Soros' Charakter an, was er sogar zugibt, was sein Charakter sei, wie sein Vater seinen Charakter beschreibt. George Soros hat als Teenager für die Nazis gearbeitet, bei dem Prozess der Zerstörung der Juden. Und dann die rumänischen Juden wurden dann eben, wie ein berühmter Autor Ben Hecht beschreibt, einfach verfrachtet zu den Todeslagern. Und für diesen Zweck, damit die Nazis Juden aus Rumänien und so weiter und aus auch Ungarn selbst einsammeln konnten, und auch er selbst hat sich gar nicht als Jude gesehen, denn er hatte zwar jüdische Vorfahren. Und sogar diese Leute wurden aus der Gegend abgeholt und verschifft. Und was mit dem Vater von George Soros passierte, der diese Geschichte erzählte, er war unter dem Schutz von jemandem ganz oben, der seine jüdische Identität verheimlicht hat. Und sein Sohn war ein Laufbursche für den Vernichtungsprozess. Immer wenn diese Trucks immer mehr Juden abholten, wurden die in die Vernichtungslager geschickt. Und er war derjenige, der
das gemacht hat, der die Leute verraten hat. Viele haben ja eine ganze Menge gemacht, Leute, die schwach waren, die verängstigt waren. Aber er ist auch noch stolz darauf. Er ist nicht stolz darauf, dass die Juden getötet worden sind, aber er ist stolz auf seine Erfahrung, was er gemacht hat. Er sagt sogar, dass diese Erfahrung seinen Charakter ausgemacht hat. Wenn man sich jetzt seinen Charakter anguckt, als jemand, der Drogen vermarktet, wer ist George Soros? Er ist ein britischer Agent, ein Agent des britischen Außenministeriums, einer Unterabteilung, der Commonwealth-Abteilung. Und er ist sehr bekannt dafür, wurde bekannt in einem Zusammenhang des Maastricht-Vertrags. Als das Schwein Margaret Thatcher und ihr Liebhaber in gewissem Sinne, George Herbert Walker Bush, der nachgegeben hat beim Auseinanderbrechen der europäischen Währungskommission. Und dann haben sie eben den Maastricht-Vertrag eingeführt. Und das war die Zerstörung Europas. Soros ist böse. Wir kennen ihn von Südasien. Und er mag Al Gore. Und Al Gore ist böse. Wer Al Gore mag, muss böse sein. Und Al Gore ist wirklich degeneriert und ekelhaft. Soros ist ein Drogenhändler. Er arbeitet aus der Karibik in erster Linie. Und er arbeitet mit den Kreisen um Gorbatschow zusammen. Er hat auch die Operation in Georgien geleitet. Er ist vor allen Dingen beim Drogenhandel berühmt, ganz groß. Und dieser Typ mit seinen dreckigen Spielen kontrolliert die Demokratische Partei. Er ist gar kein Amerikaner. Er ist ein Brite. Er ist ein Agent des britischen Außenministeriums und kontrolliert die Amerikanische Demokratische Partei. Er ist ein Schwein. Rohatyn zum Beispiel ist ein anderer Typ. Rohatyn ist berühmt für das, was er in Argentina machte mit Pinochet. Also in Chile machte er. Und er hat die Todesschwadrone mit kreiert. Und da hing er mit drin und er weiß es ganz genau. Und George Schulz, das war sein Boss. Das erklärt natürlich einiges von dem, was gerade vonstatten geht. George Schulz ist ein Mörder. Das ist das Problem. Und wie wird das gemacht? Sie kontrollieren unsere Presse. Wenn man sich die Präsidentschaftskampagne der Demokraten anguckt, wie viel davon war kontrolliert von Soros? Inwieweit ist Nancy Pelosi, die Sprecherin des Repräsentantenhauses, kontrolliert von Rohatyn? Die Mehrheit der Präsidentschaftskampagnen in diesem Jahr sind kontrolliert worden von britischem Geld. Wir sind kontrolliert vom britischen Imperium. Aus welchem Grund hat der Premierminister Großbritanniens uns hier besucht, um einiges von diesem Geld des Rettungspaketes einzustreichen? Die wollen etwa 300 Milliarden Dollar für sich haben, für die Briten. Wir sind Speichellecker der Briten. Wir haben all diese Agenten, die nicht die Vereinigten Staaten repräsentieren. Das sind unsere Feinde, die das uns antun. Und wir lehnen uns zurück und sagen, oh, das sind ja respektable Personen. Ist doch ekelhaft, oder? Wie können wir uns erniedrigen und uns dem unterordnen?
Hey, Lynn, this is a
Lynn,
Hier kommt eine Frage von einem demokratischen Mitglied des Repräsentantenhauses, der mit Nein gestimmt hat, was das Rettungspaket angeht. Herr LaRouche, einige von uns, die Nein gesagt haben, denen werden jetzt gesagt, dass alles, was wir fordern, aufgenommen wird. Aber es wird erst dann umgesetzt, nachdem wir den Paulsen-Rettungspaket durchgebracht haben. Das sagt man uns und auch noch einige andere Sachen. Zum Beispiel Hillary Clintons Hypothekenvorschlag, wieder Regulierung und so weiter. Es wird alles wieder möglich werden. Aber ich bin natürlich nicht auf den Kopf gefallen, sondern, wenn ich das richtig verstehe, sagen Sie, dass wenn wir das tun, etwas Unhaltbares, eine unhaltbare Hyperinflation auslösen werden. Aber was einige uns wiederum sagen, ist, dass diese Hyperinflation sowieso schon ausgelöst worden ist. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was über die nächsten Tage passieren wird, aber was ich Sie frage, ist, denn ich glaube, dass wir gar nicht möglicherweise fähig sein werden, das Rettungspaket aufzuhalten, obwohl ich Nein stimmen will, ist, wenn wir es nicht aufhalten können, dann was machen wir dann?
Beten.
Ich
denke, unsere Aufgabe ist, das Ding aufzuhalten. Und nicht unser Mitgefühl für diejenigen auszudrücken, die nicht kämpfen wollen. Wer die Arbeit nicht machen will, kriegt auch keine Rente. Funktioniert das nicht so?
Und
ich meine, die werden ihre Versprechen nicht halten. Die versprechen alles. Egal, was es ist. Deren Job ist es, jeden dazu zu bringen, mitzumachen. Ein bisschen Einschüchterung, ein paar Versprechungen. Mensch, ich hab dich doch so gern, ich bring dich heute nicht um. Morgen vielleicht. Wie ein Typ, der nach Hause kommt. Ja, nachdem er bei 5 seiner Geliebten war und seiner Frau ein Ich liebe dich entgegenflötet. Ja, das ist Betrug. Wenn das durchgeht, wird es keine Vereinigten Staaten mehr geben. Und Sie werden auch nicht mehr in der Lage sein, irgendetwas zu tun. Sie können dann auch nicht mehr rumrennen und sagen, oh, tut mir leid, ich habe gelogen, aber ja, ich musste halt. Es gibt ja Leute in den niederen Einkommensklassen, die angedeutet haben, dass sie bereits brennende Fackeln in der Hand haben.
Und deshalb die Mitglieder des House of Representatives haben.
Das heißt, die Mitglieder des Repräsentantenhauses haben eine ziemliche Kraft hinter sich. Der Senat ist natürlich etwas abstrahiert. Die sich halt sagen, wir sind etwas distant, wir können uns darum später kümmern. Und Sie können ja dem Typen nachher sagen, der die Nummern vergibt am Konzentrationslager, aber ich habe doch für das Rettungspaket gestimmt. Lynn, die nächste Frage ist lang und detailliert, aber sie impliziert eine ganze Reihe anderer Fragen gleich mit. Und du kannst dir dann auswählen, was du jetzt beantworten willst, und wir werden uns dann in der schriftlichen Form auch nochmal der Sache annehmen können. Herr LaRouche, als Stabsmitglied eines Repräsentantenhausmitgliedes habe ich also mit dieser Situation jetzt zu tun, besonders mit dieser schrecklichen Rettungsplangeschichte. Der Repräsentant, für den ich arbeite, habe nicht genug Details finden können, um die Argumente abzuschmettern, denen ich ständig begegne. Besonders was das zweigleisige Kreditsystem und feste Wechselkurse angeht. Spezifisch, vielleicht können Sie mir mit spezifisch den folgenden Sachen helfen. Am 22. Juli sagten Sie, wir sollten die Zinsrate von 2 auf 4% erhöhen, um den Kapitalausfluss aus dem US-Bankensystem zu beenden. Sie wiederholten dann mehrere Male, dass mit der Zinsrate von 2% das Kapital abfließen würde, wobei es bei einer Zinsrate von 4% zu einer Kapitalanlage wird. Ich kann nicht feststellen, was Sie damit meinen. Es gibt keinen empirischen Beweis, den ich finden kann. Heißt es, dass Sie sagen wollen, dass 2% für einen Ansturm auf die Banken sorgen würden, wobei 4% das nicht tun würden? In derselben Diskussion sprachen Sie davon, Geld in den USA zu behalten. Aber jeden Tag haben wir ein Handelsbilanzdefizit. Das heißt, ich finde hier nichts, was mir ein Problem indiziert, dass wir ein Problem hätten, Geld in den USA zu behalten. Drittens, Sie sagten auch, wir hätten Kredit in Form von Anlagen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das nicht ausstehende Schulden sind, also wie soll man damit umgehen? Und dann feste Wechselkurse klingt natürlich gut, aber wie ist es, wenn Spekulanten eine Währung angreifen? Im Versuch, eine solche Währung zu verteidigen, kann man ja auch alles sozusagen für nichts verlieren. Wie verteidigt man sich gegen solcherlei Angriffe? Die derzeitige Krise hat sicherlich alles bestätigt, was Sie gesagt haben. Und ich will dafür sorgen, dass das durch den Kongress auch durchkommt.
Zunächst mal, was man verstehen muss, ist, was die Leute vom Geld halten, ist falsch. Die Menschen sind schlecht gebildet. Aber die Frage ist nicht Geld an sich, sondern welche Politik gegenüber dem Geld gemacht wird. Das Bretton Woods-System von Franklin Roosevelt ist im Einklang mit der Absicht unserer Verfassung. Es gab einen Kampf darüber, über all die Geschichte der Vereinigten Staaten. Die Vereinigten Staaten, das System der USA ist kein monetäres System. Also schmeißen Sie monetäre Theorien über Bord. Wir sind ein Kreditsystem. Lies die Verfassung und hol auf mit einigen der Theorien. Was für ein Schwein Jefferson war, als er seine Bankenreform durchsetzte gegen den Finanzminister. Aber was ist die Absicht unserer Verfassung und die Essenz des amerikanischen Systems im Gegensatz zum britischen? Wir sind ein Kreditsystem und kein monetäres. Das heißt, jegliches Geld wird geschaffen durch den Kongress, die dem Präsidenten die Möglichkeit, die Kraft verschafft, die Autorität verschafft, Kredite herauszugeben durch das Bundesbankensystem und dann bis hinunter zu Staatsbanken. Autorisiert, beauftragt durch den Kongress und man benutzt dann Bundeskredite, Bundesschuld und bringt sie in die Hände von Banken oder einer Firma. Und das heißt also, irgendwann, man gibt also nicht Geld direkt heraus, aber irgendwann am Ende dieser Kette wird Geld herausgegeben. Die europäischen Systeme sind monetäre Systeme, Geldsysteme, wie das Henry Carey erklärt hat in seinen eigenen Worten. Das Prinzip ist da. Wir sind kein Geldsystem. Was Roosevelt definiert hat als Bretton Woods System im Jahre 1944 auf der Bretton Woods Konferenz, auf der auch Keynes war. Er sagte, wir sind ein Kreditsystem, kein monetäres System. Was nach Roosevelts Tod passierte, ist, dass Truman das System der festen Wechselkurse transformierte in ein monetäres System. Das monetäre System ist aufgebaut auf dem venezianischen System und durch verschiedene Privatinstitutionen herausgegeben wird, aber nicht durch Regierungen. Die Essenz davon ist eben nicht Kredit. Im britischen System ist Geld oder Geldsysteme unabhängig. Sie werden eine unabhängige Kraft. Im Gegensatz zu Kreditsystemen als konstitutionelle Systeme. Das heißt, die Herausgabe von Geld ist passiert unter der Kontrolle von Regierungen. Aber die Charakteristik des anglo-holländischen liberalen Systems ist die Essenz des britischen Imperiums. Das ist ein System von Paolo Sarpi. Das ist wirklich das britische Empire. Wenn man sich die Wirtschaftstheorie anguckt, dann haben wir einmal das amerikanische System, das Kreditsystem, das System der Freiheit von politischer Regierung. Die andere Seite ist das britische, anglo-holländische System, basiert auf Geld und Zentralbanken. Wir sind kein Zentralbankensystem, auch wenn einige die Federal Reserve, die Bundesnotenbank, in eine Zentralbank umwandeln wollten. Und die Lösung ist ganz einfach. Kehrt zurück zu einem ganz einfachen Kreditsystem. Die Vereinigten Staaten haben ein Monopol auf die Herausgabe von Währung und Krediten, die zur Währung konvertiert werden. Die Schuld des amerikanischen Staates kann durch nichts anderes in Gang kommen als durch die Zustimmung des Kongresses. Und deswegen ist die Regierung der Vereinigten Staaten besitzt diese Schuld und kontrolliert diese Schuld. Das ist unser System. Das britische System ist das Zentralbankensystem. Die kontrollieren die Schulden. Und in der Art und Weise, dass Regierungen sich dort nicht einmischen. Das ist also das monetäre System. Als Truman an die Macht kam und den Hintern küsste von Winston Churchill, so gut er konnte, hatten wir wieder Imperialismus. Roosevelt hatte das Kreditsystem benutzt und das war die Produktionskraft unserer Militärmaschine, um das britische Imperium zu zerstören, um Kolonien abzuschaffen. Das amerikanische System fußt auf der Idee, das britische Imperium zu zerstören, den offiziellen Gegner der Vereinigten Staaten. Wir werden sie nicht erschießen, wenn wir es nicht müssen. Wir würden sie viel lieber foltern. Und die werden sich sicherlich darüber aufregen. Das ist das Zentrale. Das Thema ist, wir reden hier über monetäre Systeme, die britischen Ursprungs sind. Mein Punkt ist, wir haben eine Verfassung, wir haben einen Kongress und eine Präsidentschaft. Und diese Institutionen, wenn sie die Konstitution, die Verfassung anwenden, wie sie es sollen, werden sie die Briten zerstören. Alle die Annahmen, die Sie geäußert haben, fußen auf der Idee eines monetären Systems. Wenn wir sagen Kredit, dann meinen wir auch Kredit, weil wir souverän sind. Unsere souveränen Handlungen kreieren Kredit. Wenn zum Beispiel jemand sagt, ich habe kein Geld. Nun, die Frage ist, was machen wir? Ich möchte ein neues ein neues Magnetschwebebahnsystem überall in den Vereinigten Staaten bauen. Was macht man? Das kostet eine ganze Stange Geld. Der Kongress wird also diesen Kredit verabschieden, autorisieren. Der Gebrauch dieses Kredits ist streng reguliert, nach Gesetz. Was passiert? Um diesen Kredit zu bekommen, müssen also eine ganze Menge Leute arbeiten, Institutionen, die dieses System dann eben bauen. Die Leute fangen an zu arbeiten, mehr zu produzieren. Wohlstand wird hergestellt. Und wir werden produktiver, da wir Dinge tun, die uns produktiver machen, wie ich das vorhin schon erklärt habe. Die Sache muss man von oben nach unten betrachten. Basisinfrastruktur. Das heißt, wenn Kongress dieses Instrument nicht einsetzt, sind es Idioten. Sie sagen, ach, wir bauen keine Wasserwegesysteme, wir lassen den Mississippi zu einem Sumpfloch vermodern. Wir zerstören den Wohlstand und die Produktivität unserer Menschen. Wenn wir investieren darin, in die Dinge, die die Produktivität unserer Menschen erhöhen, zum Beispiel direkt in Jobs oder indem wir eine infrastrukturelle Umgebung erzeugen, die einen Multiplikatoreffekt hat, dann könnte man zum Beispiel, wenn man also zur Arbeit gelangt in einer Stunde statt in 2,5 Stunden, dann ist das ein Zuwachs an Produktivität. So einfach ist das. Wir versuchen einfach, die Produktivität der Arbeit zu verbessern. Das Kreditsystem ist nicht auf Objekte fixiert, sondern auf den Prozess der Erhöhung der Produktivität pro Landfläche und pro Kopf. Und warum machen wir das? Weil es gut ist. Auch für andere Länder, für andere Nationen. Aber wenn man eine grüne Mentalität hat, ja, denn wenn das Gehirn von Schimmel überzogen wird, wird es grün. Die mögen keine moderne Technologie, Kernkraft, moderne Transportsysteme. Die wollen verrückte kleine Autos, die sie in der Nacht mit ins Bett nehmen können. Und schaut euch unser Bildungssystem an. Was ist mit der Harvard-Universität? Harvard-Universität ist nicht gerade ein Zentrum für die Verbesserung von Produktivität. Ist vielleicht gut für Sex. Aber der zentrale Punkt ist, man muss eine nationale und internationale Missionsorientierung haben. Das Menschliche wird ausgedrückt durch die Verbesserung des Charakters und des Geistes, durch klassische Kultur und Wissenschaft, die Produktivität und den Lebensstandard der Menschen zu verbessern. Wenn wir in so etwas investieren und wenn ein Grüner kommt, dann sagt er, wir ziehen unsere Investments aus der Sache heraus. Ich verstehe ja, was Sie sagen, aber einige Mitglieder des Repräsentantenhauses, die glauben idiotischerweise an den Monetarismus. Ich bin der einzige kompetente Wirtschaftsanalyst in den letzten 40 Jahren. Niemand außer mir hat kompetente Langzeitanalysen gemacht über das, was in den Vereinigten Staaten passieren wird, außer ich. Ich hatte immer Recht und die anderen hatten immer Unrecht. Die Leute werfen mir vor, dass ich nicht den ganz genauen Zeitpunkt bestimme, wann etwas passiert. Aber ich sage, das kann man nicht, denn wir sind Menschen und es gibt einen freien Willen. Und wenn man die produktiven Kräfte der Arbeit verbessert, kann man eine Vorhersage machen, oder wenn man diese Produktivität nicht verbessert, kann man auch eine Vorhersage machen. Letzten August zum Beispiel habe ich es ganz genau ins Schwarze getroffen. Und ich habe es immer wieder ins Schwarze getroffen. Immer, was die Langzeitvorhersagen betraf. Warum? Weil sie etwas anderes benutzen unter dem Namen Wirtschaftsprognose, aber es ist nicht kompetent. Sie denken nicht kompetent über die Wirtschaft nach. Zum Beispiel, ganz einfach, 1968, in dem Haushaltsjahr 67-68, schauen Sie sich die netto physische Produktivität der Vereinigten Staaten seit 1967-68 an. Die Vereinigten Staaten sind jedes Jahr mit jeder Präsidentschaft in Richtung Hölle gefahren, im Bach runter. Wer hat die Entscheidung getroffen? Wo? In der Regierung? Ja, die, zum Beispiel die Wirtschaftswissenschaftler, Berater von der Wall Street, von der Harvard Wirtschaftsfakultät, die haben die Wirtschaftspolitik gemacht. Jedes Mal, wenn sie eine wirtschaftspolitische Entscheidung getroffen haben, war es immer Mist in allen Sitzungen des Repräsentantenhauses. Es wurde schlimmer, schlimmer und schlimmer. Wieso bin ich ein guter Vorhersager? Weil ich nicht an diesen Mist glaube. Seit 40 Jahren hat der Kongress eine Katastrophe abgegeben. Und jemand kommt daher und sagt, hey, du musst diese Regeln akzeptieren. Monetaristische Theorien. Diese Leute sind verrückt. Als du all diese Theorien an die angewandt hast in der amerikanischen Wirtschaft, was ist denn da passiert? Es ist schlimmer und schlimmer und schlimmer passiert. Das mag vielleicht nicht schlimm sein von Jahr zu Jahr, aber über 40 Jahre, das ist schon gewaltig. Okay, die nächste Frage wurde eingereicht von einem Herrn, der Chefredakteur ist eines Magazins, eines Politikmagazins, und der war auch ein Kolumnenschreiber für Business Week. Und er fängt an mit einem Zitat. Und zwar von Bloomberg vom 27. September. Die Federal Reserve Bank wird weiter Liquidität in das System pumpen, um die schlimmste Bankenkrise abzuwenden seit der Depression. Und dann sagt er, Herr LaRouche, die Öffentlichkeit wird abgelenkt durch das Rettungspaket, werden Billionen gerade hineingepumpt, um diese Blase aufrechtzuerhalten. Die Medien fallen darüber her, über jeden Aspekt dieses sogenannten Wall Street Rettungspakets zu berichten. Und die Öffentlichkeit ist hysterisch. Es gab einen Rückschlag. Die Wahrheit ist jedoch, dass das Rettungspaket tatsächlich jetzt tatsächlich passiert außerhalb der öffentlichen Aufmerksamkeit. Es sind Billionen von Dollar in die Wall Street gepumpt worden, im Vergleich zu den fast 700 Milliarden, auf die die Medien sich fokussieren. Und aber dieses Programm, darüber redet man überhaupt gar nicht. Es ist unterhalb des Radars, was letzte Woche passiert ist. Dieses ganze Durcheinander und die Aufregung über das Bailout-Paket, das Rettungspaket, wurden 188 Milliarden Dollar an Notkrediten in das System gepumpt. Das heißt, in nur 4 Tagen haben sie ja schon genauso viel Geld in das System hineingepumpt, wie dieses Rettungspaket vorschlägt. Die Federal Reserve hat damit darauf reagiert, indem sie weitere 600 Milliarden in das Finanzsystem gespritzt haben. Es werden unglaubliche Summen ausgeliehen, um die Wall Street vor dem Sturm zu retten. Aber die Billionen von Dollar, die den Banken geliehen werden in den letzten Wochen, wurden aus dem Nichts geschaffen durch die in privater Hand befindliche Federal Reserve. Man hat durch Auktionen, Kreditauktionen, Kredite vergeben und sie schafft Kredite, die durch nichts weiter existieren als durch elektronische Überweisungen. Und dass das Geld wirklich aus dem Nichts geschaffen wird, ist keine Übertreibung. Niemand scheint das allerdings zu verstehen. Meine Frage ist, wie schaffen Sie, dieses zu tun? Und warum ist denn dieser Bailout anders als der Bailout, das Rettungspaket von Paulson?
Nun, wir müssen wieder in Begriffen des Schlachtfelds denken, nicht mit Buchhalterbegriffen. Es gab ja einen Typen namens Michael Milken, der in den 70ern und 80ern, irgendwann ist er dann ins Gefängnis gegangen für seine Praxis im organisierten Verbrechen. Als der Wall Street Crash passierte, 1987 im Oktober, kam ins Amt Alan Greenspan. Und Alan Greenspan hat die Methoden Michael Milkens zum Herzen und zur Seele der Methoden Wall Streets und der Federal Reserve gemacht. Das sind Schwindel. Das sind falsche Schulden. Nun, was sie tun, ist Folgendes. Sie schaffen eine Übereinkunft, einen Schuldschein. Ich schulde dir so und so viel pro Jahr. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, 7% oder 8% da drauf oder was? Das heißt also, der Wert dieser Übereinkunft wird jetzt multipliziert. Oh, jetzt habe ich ja eine Anlage. Und hier habe ich etwas, was also ein Vielfaches der eigentlichen jährlichen Zahlung entspricht. Und das ist, was Alan Greenspan getan hat. Er hat gegen die US-Verfassung verstoßen. Die Federal Reserve Bank, die US-Notenbank, tut das genauso. All dieses Geld ist vor dem Gesetz wertlos, sobald die Regierung es für wertlos erklären würde. Wenn ich über Reform spreche, dann rede ich nicht darum, innerhalb der Rahmenbedingungen eines Michael Milken oder Alan Greenspan-Systems zu arbeiten. Ich glaube, und ich glaube auch andere Leute denken in diese Richtung, dass diese Leute ins Gefängnis gehören. Denn was die hier tun, ist ein Schwindel. Es ist kein Wert drin. Das heißt, wir werden aufgefordert, hier für Giftmüll aufzukommen. Ja. Und das wird der Tag kommen, wo jemandem auffällt, dass wir hier mit einem völlig fiktiven Wert zu tun haben. Und jemand wird dafür irgendwann auch nicht mehr bezahlen. Und auf einmal ist das ein Riesenballon voller Monopoly-Spielgeld. Versus, was also dagegen steht, was von der Regierung als echtes Geld geschaffen wird. Nun, aber das Federal Reserve System ist nicht durch die Regierung kontrolliert worden, sondern durch Alan Greenspan und durch seine internationalen Freunde in London. Das ist ein Schwindel. Das ist Diebstahl. Das ist überhaupt nicht legitim. Also warum sollten wir dafür aufkommen? Aber wir sind ein gesetzliches System. Das heißt, wir gehen nicht einfach los und zahlen irgendwas nicht. Sondern was wir tun, Wir werden das erstmal untersuchen. Das bedeutet Bankrottreorganisationsverfahren. Und jetzt nehmen wir uns die Teile, von denen wir sicher sind, dass sie ihrem Wert entsprechen, und erlauben diesen Teil zu funktionieren und werden den auch vergrößern. Und der Rest wird verringert. Und in der Zwischenzeit werden nicht einfach Zinsen eingesammelt. Das heißt, wir werden die Sache einfach los. Was uns hier angetan worden ist über diese Jahre, besonders seit 1971 und ganz besonders seit 1981, war ein Verbrechen gegen diese Nation. Ein Verbrechen von der Qualität eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit. Wie viel Leiden ist dadurch ausgelöst worden? Dadurch, dass diese Leute mit ihrem Diebstahl die Gesellschaft ruiniert haben. Ist das nicht ein Verbrechen? Aber wir machen das jetzt nicht willkürlich. Wir schleifen die nicht einfach raus und erschießen sie. Wir sind keine Nazis. Sondern wir sagen, kommen Sie doch bitte rein in diesen kleinen Raum, der Ihnen für die nächsten Jahre heim sein wird. Sie werden medizinisch versorgt. Sie werden mit allem versorgt werden, was Sie brauchen. Nur dieses ganze Falschgeld werden Sie nicht behalten können. Und wir werden uns auch einige der Anlagen anschauen, von denen Sie glauben, die Sie haben. Und vielleicht gehört irgendetwas davon, vielleicht irgendjemand anderem. Vielleicht den Aktieninhabern, die Sie hier ausgeraubt haben. Auf die Art und Weise werden wir vorgehen. Und dann kriegt man auch den Kopf klar. Geld ist das, was legal ist. Legalität wird durch konstitutionelle, das heißt durch verfassungsrechtliche Prinzipien determiniert. Und jeder, der eine legitime Forderung hat, wird angehört. Und das braucht halt ein bisschen Zeit. Das heißt, in der Zwischenzeit, seien Sie bitte geduldig. Wir werden nicht länger brauchen, den Laden hier aufzuräumen, als Sie gebraucht haben, um alles zu versauen.
Okay, Lynn, this is a question from, how shall I describe him, a pollster, political consultant.
Hier ist eine Frage eines Umfragespezialisten, eines politischen Beraters. Nun, Lynn, du weißt, dass der Kongress eher glücklich damit gewesen wäre, alles einfach durchzuwinken, wenn sie nicht Angst gekriegt hätten vor ihrer eigenen Wählerschaft. Erstaunlicherweise, obwohl das Repräsentantenhaus scheinbar tat, was die Menschen von ihnen verlangten, zeigen unsere Umfragen, dass die Zustimmung, die der Kongress genießt, nach wie vor fällt. Also so wie es aussieht, scheint es so, als seien sie verdammt, egal was sie tun. Und ich hätte mich eigentlich natürlich in der sadistischen Freude diese Sache erstmal ergossen, bis mir auffiel, dass dieser Lynchmob irgendwie auch gefährlich sein könnte. Was haben Sie dazu zu sagen?
Natürlich ist es gefährlich. Habe ich ja gesagt. Woher stammt diese Gefahr? Von den Leuten, die ärgerlich sind? Nein, von den Leuten, die nicht ärgerlich genug sind, um diesen Unsinn aufzuhalten. Wir haben es mit etwas zu tun, was der französischen Revolution gleicht. Wir haben auf der einen Seite die Menschen. Und die Menschen sind wirklich sauer. Denn sie wissen, dass alles von ihnen genommen wird. Warum stoppst du das denn nicht? Warum beschützt du die Menschen nicht? Ihr seid doch die Regierung. Wieso lasst ihr das mit den Menschen passieren? Was ist mit ihrer Gesundheitsversorgung passiert? Ihre Arbeitsplätze sind weg. Ihre Städte, ihre Gemeinden sind bestohlen worden. Diese Leute sind wütend. Und vor allen Dingen über das, was der Kongress geleistet hat in den letzten Jahren. Sie wurden wirklich ausgebootet. Der Kongress hat nichts für sie getan. Und die Leute, die in der letzten Kongresswahl gewählt worden sind, kamen in den Kongress, wie einige
die da diese Nachricht geschrieben haben. Und sie wurden betrogen von Nancy Pelosi. Niemand hat auch nur dem Aufmerksamkeit geschenkt, was sie gesagt haben. Schauen Sie sich doch all das an, was die Menschen verlieren und was sie immer noch, was sie verloren haben und was sie immer noch verlieren. Und was hier passiert, ist typisch für Regierungen, die drauf und dran sind, zu stürzen. Man hat zum Beispiel ein Schwein, das betrügt und stiehlt. Aber dann gibt es die Leute, die sagen, aber wir müssen da mitmachen, damit wir durchkommen. Wir müssen geduldiger sein. Es wird halt ein bisschen mehr Zeit brauchen. Man soll diese Menschen nicht irgendwie angehen oder beleidigen. Wir müssen nett zu ihnen sein. Wir müssen Geduld haben. Warum gehen wir da nicht auf die Straße? Wir sind ja schon auf der Straße. Ich bin jetzt gerade für euch auf der Straße. Ich bin auf der Straße. Ich setze mein Leben ein. Die da wollen Leute wie mich umbringen. Und ich sage, ja, von mir aus, bringt mich um. Ich werde euch braten. Aber wenn ich nicht den Mut habe, gegen diese Leute vorzugehen, dann wird es niemand tun. Aber was ist zum Beispiel Alfred Herrhausen passiert? Die wurden umgebracht durch die Anordnung von Margaret Thatcher und mit der Billigung von Herbert George Walker Bush. Und Deutschland ist kollabiert und ist ein Sklavenstaat geworden seitdem. Unter den Bedingungen des Maastricht-Vertrages, übergestülpt durch Mitterrand, durch George Herbert Walker Bush, Mitterrand, der ein wirklicher Feind von mir ist. Und diese Art ist von Dingen ist passiert. Und dagegen müssen wir vorgehen. Und man muss intelligent dagegen vorgehen. Man muss sich überlegen, was denn die positiven Alternativen dazu sind. Und man muss dafür kämpfen, nicht nur für eine reine Racheaktion, sondern für Gerechtigkeit. Und ich bin in einer führenden Position. Ich weiß all diese Sachen, die andere nicht wissen. Und ich mache meine Sachen, meinen Job, und ich habe das, was ich weiß, und der Rest, den müsst ihr machen. Ich möchte auch noch sagen, dass die Art und Weise, wie einige, wie die meisten von euch hierher gekommen sind und auch die meisten Leute, die jetzt online zuhören, ist genau deswegen, wegen der Mitglieder der LaRouche-Bewegung und der LaRouche-Jugendbewegung vor allen Dingen, weil sie die Bildung der Bevölkerung auf den Straßen organisiert, die ganze Zeit über. Und jeder, der bei uns mitmachen will, genau bei dem, ihre Beteiligung ist mehr als willkommen. Die nächste Frage, Lynn, ist von einem schwarzen afroamerikanischen Senator auf Bundesstaatsebene. Lynn, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber letzte Woche, als der Schwarzenausschuss im Kongress tagte, da gab es nicht eine einzige Entscheidung über die Finanzkrise. Das Einzige war vielleicht, man hat sich darüber unterhalten, wie man seine Hypothek wieder verhandelt. Cynthia McKinney, die grüne Kandidatin, sagte, dass 5.000 Menschen gestorben sind bei dem Hurricane. Und diese Leute sind zwar nicht erschossen worden, aber man hat zugelassen, dass sie sterben. Und ich habe mit den Augen gerollt und gesagt, jetzt kommt auch noch Cynthia, der Hurricane Cynthia. Und wie die Regierung auf diese Krise reagiert. Ich frage mich wirklich, ob die afroamerikanischen Menschen in Amerika sich nicht wirklich sich wieder Sorgen machen wollten darüber, ob es nicht hier einen Genozid gibt, einen Völkermord. Sie haben darüber gesprochen, dass die Regierung fähig sei, Truppen gegen die Amerikaner einzusetzen. Und ich frage Sie, denn ich will das wirklich klarer verstehen von Ihnen, ob Sie das einfach nur metaphorisch sagen oder wie meinen Sie das?
Ich meine das ganz genau so. Es ist vielleicht noch nicht passiert, aber das Potenzial dafür ist bereits organisiert. Und zwar auf eine Art und Weise, sodass man das nicht falsch verstehen kann. Und ich bin nicht der Einzige, der das gesehen hat. Das ist der Grund, warum einige Leute Angst haben. Leute in führenden, hohen Positionen, die zu Tode sich ängstigen. Aus Angst davor, in ein Konzentrationslager zu geraten, durch diese Regierung, wegen dieser Themen. Das ist real. Und wenn man sich den Hintergrund anschaut, des Großvaters des jetzigen Präsidenten, wie er das Geld bewegt hat, gerade rechtzeitig, um Hitlers Partei, die NSDAP, vor dem Bankrott zu bewahren, dann sollte man nicht zu viele Schwierigkeiten haben, herauszufinden, was in einigen Teilen dieser Regierung auf uns wartet. Und ich kann Ihnen versichern, wenn die Regierung sich in diese Richtung dreht, wird sie nicht überleben. Die können das nicht überleben, wenn sie versuchen, das der amerikanischen Bevölkerung anzutun. Die werden härter kämpfen als Irakis. Und härter als Vietnamesen. Wollen Sie diese Art von Krieg beginnen? Den können Sie nicht gewinnen. Die USA werden dadurch zerstört werden, aber dieser Krieg kann nicht gewonnen werden. Also geben Sie diese verdammte Rettungsaktion besser auf. Also ich möchte mich den internationalen Fragen zuwenden, denn wir haben eine Reihe von Fragen von Kongressmitgliedern in Mexiko, von Leuten in Argentinien, Bolivien und anderswo. Diese Frage kommt aus Mexiko. Hier heißt es, Herr LaRouche, wie konnten Sie diese Krise so früh wie in den 70er Jahren schon vorhersehen?
Nun, ich mache Wirtschaftsanalysen schon seit sehr langer Zeit. Ich fing an mit Wirtschaftswissenschaft, als ich einige Studien machte und habe mir die Werke von Bernhard Riemann in der Physik angeschaut und habe plötzlich die Lösungen für einige Wirtschaftsprobleme gesehen, die ich vorher nicht sah. Ich war dann ein Wirtschaftsberater in einer Firma in den 1950er Jahren und ich hatte ein außergewöhnliches Talent und es hat mir Ärger eingebracht mit einigen rechtsradikalen Institutionen der Zeit. Und deswegen bin ich dann aus der Beratertätigkeit ausgeschieden. Und der FBI stieg mir auch ständig nach. Dann habe ich diese Langzeitanalysen gemacht, auf der Grundlage bestimmter Betrachtungen. Und ich schaute mir Wirtschaftsprozesse an auf der Grundlage physischer Wirtschaft. Wirtschaft fußt nicht auf Geldwert. Geld ist ein Instrument für Regierungen, das man sinnvoll benutzen muss, zwischen Individuen oder zwischen Individuen und Institutionen. Aber man kann nicht vorherbestimmen, wie Preise, man kann Preise nicht einfach so festsetzen, sondern man braucht ein faires Handelssystem, wie das in den 1950ern. Man braucht bestimmte Schutzmechanismen, wie zum Beispiel Maximalpreise, Höchstpreise. Wenn eine Firma aber beispielsweise zum Beispiel einen Profit macht und das reinvestiert in eine Werkzeugmaschine, und die Steuer auf dieses Kapital würde man senken auf dieses Kapital, als wäre dieses Kapital auf dem offenen Markt, zum Beispiel. Solche Systeme. Das heißt, man benutzt also die Kontrolle der Bundesregierung über die Schaffung von Krediten, Regulierung von Krediten, um sie in die richtige Richtung zu bringen, um mehr davon zu bekommen, was man braucht und will, und weniger von dem, was man nicht braucht und will. Zum Beispiel gibt es auch Schutz bei Handelsbeziehungen. Wenn beispielsweise es eine Firma gibt, die wichtig ist für die Außenhandelsbeziehungen der USA, dann werden wir doch nicht Preise zulassen, die diese Firma in den Ruin treibt, sondern wir werden das, was nützlich ist für die USA, auch beschützen. Wir werden doch nicht einfach Billigimporte akzeptieren, die diese Firma ruiniert. Was man zum Beispiel jetzt in China sieht, China ist in einer Krise, in der Art und Weise, dass wir glauben, wir geben China bestimmte Vorteile, aber was ist der Preis, den China bezahlen muss? China muss Preise deklarieren, die nichts für die chinesische Bevölkerung bringen. Das heißt, China ist in einer Situation, wo es jetzt abhängt von überwiegend amerikanischen Import. Das heißt also, das, was sie also exportieren, ist die Erlöse daraus, sind nicht genug, um China am Leben zu erhalten. In China gibt es sehr viele arme Menschen. Was macht man nun, um sie zu befähigen, ihren Lebensstandard zu erhöhen? Nun, sie brauchen Investments in die Regionen, in die Städte, in die Kommunen. Nun, was passiert aber? Sie bekommen dort aber weniger, die Kommunen bekommen weniger als das, was sie in den USA bekommen. Das heißt, sie sorgen dafür, dass man Industrie in den USA zumacht, bekommen aber weniger an Erlös der Produktion, als man in den USA bekommen wird. Also, man senkt das Einkommen der Weltbevölkerung. Und nicht nur das Geldeinkommen, sondern auch das physische Einkommen der Welt wird dadurch gesenkt. Das heißt, einige in China sind jetzt Milliardäre geworden, zum Beispiel. Aber China ist unter der Bedrohung durch seine Abhängigkeit vom Export in die Vereinigten Staaten. Und genau das Gleiche trifft auch auf Indien zu. Das heißt also, man braucht Protektionismus gegen dieses Problem. Und das ist hier das Problem. Wir brauchen ein System fairen Handels, jedenfalls nannten wir es fairer Handel in den 1950ern, wo wir also Handelsvereinbarungen treffen müssen auf fairen Handels, auf einem fairen Handels oder fairen Handelsbedingungen. Das heißt also, wir gucken sich an, was braucht man in physischen Fähigkeiten, um etwas herzustellen, zu einem fairen Preis. So. Und jetzt heißt es, man braucht also noch andere Formen von Protektionismus, damit die Wirtschaft nicht zusammenbricht. Wir brauchen also ein faires Handelssystem mit internationalem Kredit für großraumige Infrastrukturprojekte in Eurasien, die Energieprojekte und alles andere. Und das muss geschützt werden. Das heißt also, Amerika muss die Industrieproduktion in China beschützen und umgekehrt. Wir werden also ein protektionistisches Weltsystem haben, wo wir fair ausrechnen, was man braucht in physischen Kosten, um etwas auf beste Art und Weise herzustellen. Das ist der Standard des Preises. Und wir werden das definieren, indem wir uns so annähern, innerhalb dessen, was wir faires Handelssystem nennen. Und wir sagen dann, das ist ein faires Handelssystem. Und es hängt davon ab, wie effizient die Politik einer Regierung ist. Lynn, es gibt eine weitere Frage von einem PRD-Kongressabgeordneten. In Mexiko sagen die Leute, dass das, was jetzt passiert in den Vereinigten Staaten, ist ein amerikanisches voller Blower. Also das ist das, was man das Rettungspaket für die mexikanischen Banken in den 1990ern genannt hat. Warum ist das nicht so und was hängt davon ab?
Well, what we require, remember, I had a collaboration with President López Portillo of Mexico.
Naja, erinnern Sie sich, ich war in Zusammenarbeit mit Präsident von Mexiko, López Portillo. Es ging also im Frühjahr dieses Jahres damals los. Es ging aber auch auf eine Geschichte zurück. Nun, die Reform, die wir uns überlegt hatten für Mexiko, war eine ganz gute. Und Henry Kissinger wurde damals nach Mexiko geschickt, um das zu beenden. Und seitdem ist Mexiko vergewaltigt worden. Wir sind jetzt in einer ganz interessanten Situation, wo wir also eine ganze Menge quasi Sklavenarbeit aus Mexiko in die USA importiert haben. Und dann aus ideologischen und wirtschaftlichen Gründen verschiffen wir diese Arbeitskraft wieder zurück nach Mexiko als illegale Immigranten und so weiter. Jetzt schlägt die Realität zu, wie in der Plino-Region von Mexiko. Das ist wirklich ein beispielhaftes Problem, wo das, was hätte getan werden sollen, woran man auch früher gearbeitet hat, unter der López Portillo-Regierung, wo diese Projekte jetzt durchgeführt werden müssen. Denn als Maßnahme zur Sicherung der ganzen Hemisphäre, zur Sicherung der Grenzen, müssen wir in den USA mit der Regierung Mexikos zusammenarbeiten. Nicht an irgendwas, sondern wir müssen uns überlegen, was kann getan werden, wenn Leute aus den USA nach Mexiko herausgetrieben werden. Welche Art von relevanter Beschäftigung, wichtig für Mexiko und wichtig für diese Menschen, kann jetzt geschaffen werden? Und ich habe das mit López Portillo besprochen, als es um die Frage ging, wie gehen wir mit dem Grenzverkehr um, also mit der Migration nord- und südlich der Grenze. Und das ist in unserem eigenen Interesse. Denn was für Mexiko gut ist, ist auch für uns gut. Und das wissen wir. Oder wir sollten es wissen. In Krisenzeiten gibt es in Mittel- und Südamerika, und Mexiko ist ja nun Mittelamerika, aber in der ganzen Hemisphäre gibt es einen Drang, hin zum Wiederaufbau. Und wir in den USA, so wie Roosevelt das getan hätte zu seiner Zeit, wir haben ein wichtiges Interesse, ein vorrangiges Interesse mit diesen Ländern und ganzen Gruppen von Ländern. Ein Interesse daran, Projekte zu definieren, an denen wir gemeinsam arbeiten können. Wo wir nach Stabilität streben durch wirtschaftliche Entwicklung. Und das Drogenproblem ist riesengroß und das größte Problem darin natürlich ist George Soros, der diese ganzen Operationen am Laufen hält. Aber das ist ein lebenswichtiges Interesse der Vereinigten Staaten. Das ist nicht irgendwie eine Nettigkeit oder so, das ist unser Interesse. Egal, ob die Frage von Mexiko angesprochen würde oder nicht. besonders wenn es darum geht, dass Mexikaner, die über die Grenze wieder zurück nach Mexiko geschickt werden, dass diesen Menschen eine Möglichkeit geschaffen wird, zum Wohlsein Mexikos tätig zu werden und das sozusagen als Nebenprodukt auch zum Wohlsein unserer Republik dient. Das heißt, wir müssen zurückkommen auf Franklin Roosevelts Konzeption. Das hier sind unsere Nachbarn und unsere Nachbarn und unsere Nachbarschaftlichkeit hängt davon ab, wie wir uns in diesem Verhältnis definieren. Das heißt, wir müssen mit diesen Leuten zusammenarbeiten, um die Projekte zu definieren, die unsere gemeinsamen Probleme auch lösen können.
Then the next question comes from an official in Argentina.
Die nächste Frage kommt von einem
Hello, Mr. LaRouche. Greetings from Argentina.
Von einem Beamten aus Argentinien.
The totality of the central bank reserves are in currencies, and most especially.
Heute sind die meisten Reserven der Zentralbanken in Währungen, und zwar hauptsächlich in Dollar. Zusätzlich zu ihren Vorschlägen zur Reform des internationalen Finanzsystems, welche Maßnahmen sollten einzelne Regierungen ergreifen, was ihre eigenen Zentralbankreserven betrifft. Denn wo jetzt ja noch dieses schlimme Finanzsystem sein Unwesen treibt.
Wir müssen ein Weltsystem errichten und das können wir nicht ohne die Zusammenarbeit mit Russland und anderen Nationen. Vor allen Dingen die Zusammenarbeit zwischen den USA und Russland ist zentral. Wenn wir ausgehen von Russland und die Vereinigten Staaten als Dreh- und Angelpunkt, um andere Nationen mit ins Boot zu holen, dann nehmen wir zum Beispiel bestimmte Regionen der Welt, wie Afrika. Die Briten bringen Afrikaner um. Wir müssen die Briten aus Afrika heraustreiben. Wir brauchen also eine besondere Politik zusammen mit Europa und anderen asiatischen Ländern. China hat ja schon eine besondere Rolle an Ostafrika. Und wir brauchen eine besondere Absicht gegenüber Afrika, eine protektionistische Absicht. Auch was Südamerika angeht, es ist genau dasselbe. Kulturell sind uns diese Länder besonders nahestehend und deswegen brauchen wir ein Verständnis von einem System fester Wechselkurse und was das für Afrika und die Welt als Ganzes bedeutet. Wir brauchen also für die Welt ein faires System fester Wechselkurse. Diese Idee festen Wechselkurse beziehen sich vor allen Dingen auf großflächige Infrastrukturprojekte und andere Projekte. Das heißt, man braucht also eine Außenpolitik, die sich an dem Westfälischen Frieden orientiert, dem Vorteil des anderen. Die Vereinigten Staaten muss wieder die wohlwollendste Nation gegenüber anderen Nationen und der Welt sein. Das ist das fundamentale Interesse der Vereinigten Staaten, das direkt dem Frieden von Westfalen von 1648 entspringt. Das ist unser Gesetz und wir sollten uns diesen Nationen nähern und sagen, wir müssen definieren, was euer Vorteil ist. Das sollte unsere Außenpolitik sein. Und im Falle von Südamerika ist es genau das Gleiche. Wir brauchen große Infrastrukturprojekte, Wasserprojekte und so weiter in Südamerika. Wir wissen ja, welche Projekte das sind, jedenfalls ganz allgemein. Und wir müssen diese Dinge ausführen. Wir müssen das für Afrika und für Asien und anderweitig ausführen.
Okay, we have time to take at least a few more questions.
Wir können noch einige Fragen beantworten. Und ich fasse jetzt einige Fragen zusammen, denn wir haben Fragen von Aktivisten in den Vereinigten Staaten, die involviert waren in der Präsidentschaftskampagne von Hillary Clinton und jetzt involviert sind in einem Kampf
demokratische Prinzipien wiederzuerrichten in der Demokratischen Partei. Ich fange mit folgender Frage an und füge dann andere Fragen hinzu.
Lynn,
als ich mir die widerwärtige Rolle anschaute, die Nancy Pelosi in Bezug zum Rettungspaket anschaute, habe ich mich gefragt, wo ist die Führung der Demokraten? Es ist zwar gut zu wissen, dass es ein Nein wurde und dass viele, die mit Nein gestimmt haben, Demokraten waren, aber einige Leute, die ich sonst respektiere, haben gesagt, öffentlich gesagt, wie schlecht sie dieses Rettungspaket fanden, aber dann doch mit Ja gestimmt haben. Wieso sprechen diese Leute nicht so in der Öffentlichkeit wie du? Denn einige müssen doch wissen, was man tun kann.
Nun, wenn Sie diesem Webcast hier gefolgt sind und die Diskussion mitbekommen haben, dann ist sicherlich ein Verständnis aufgekommen, wo das Problem hier liegt. Das Problem ist, dass es sehr, sehr wenig Leute gibt, die entsprechende Kompetenz in der Führung in solchen Krisenzeiten haben. Und meine Aufgabe in dieser Situation ist, das Paradigma zu definieren, an dem sich andere Leute orientieren können. Ich muss hier ein Beispiel geben dafür, was Führung bedeutet. Denn man sieht es an vielen der Fragen, die uns erreicht haben hier. Man sieht daran, dass die besten Führungskräfte, die wir haben, in Spitzenrängen in den USA, dass sie nicht wirklich qualifiziert zur Führung sind. Deswegen stellen sie diese Fragen auf diese Art und Weise, weil sie sagen, ja, aber, ja, aber, ja, aber. Ich muss hier trotz meines Alters Führung für dieses Land bereitstellen, Führung zeigen. Denn es ist niemand da, der tun würde, was ich tue oder der kompetent genug wäre. Und in meinem Alter ist es relativ schwierig, mit all den anderen Dingen, die man zu tun hat. Aber ich tue es. Und ich hoffe, dass durch meine Tätigkeit andere Leute dazu geführt werden, andere Leute diese Führungsqualität entwickeln. Und Sie werden oft sehen, es sind gerade Leute zwischen 25 und 35 Jahren. Es gibt einige ältere Leute, die eine Schlüsselrolle spielen, aber der Kampfgeist, was Führung angeht, kommt hauptsächlich aus dieser Generation. Sie sind jung, energetisch und die wollen immer noch wachsen. Die sind noch nicht fertig, es soll noch weitergehen. Das heißt, das Wachstum und das Fortschreiten eines Kaders, eines Kerns von Leuten in dieser Altersgruppe 25 bis 35, das ist die Antwort für Führung heute. Ich muss meine Aufgabe hier erfüllen. Und besonders bin ich notwendig für Leute, die tun werden, was ich tue. Vielleicht findet jemand anders durch meine Taten den Mut, das zu tun, wozu er sich noch qualifizieren kann und wozu derzeit nur ich qualifiziert bin. Eine weitere Frage von jemand, der ein demokratischer Stratege ist, Stratege für die Demokratische Partei. Herr LaRouche, kurz nach beiden Parteiversammlungen haben Sie erneut kommentiert, dass die Kandidaten zu diesem Zeitpunkt nicht unbedingt die Kandidaten sein würden, die uns am Ende auf dem Wahlzettel entgegensehen würden. Es schien lächerlich zu der Zeit. Doch auch wird mir heute gesagt, dass es unter hochrangigen Republikanern einiges an Bewegung gibt, um Sarah Palin als Vizepräsidentschaftskandidatin zu ersetzen. Und soweit ich sehen kann, ist es eine sehr ernstzunehmende Sache. Ich weiß natürlich nicht, ob die Erfolg haben wird. Ich hätte aber trotzdem gerne Ihren Kommentar, denn das scheint mir noch nie passiert zu sein.
Ich weiß nicht, vielleicht kommt die Opposition vom
Von den Rentieren.
She's terrified of caribou. They might shoot back or something.
Die hat Angst vor Hirschen, weil die vielleicht zurückschießen könnten.
Ist
nach wie vor eine Frage der Entwicklung, von Führung. Und ich habe es ja schon gesagt. Was ich versucht habe zu tun, ist eine Führungsgruppe, Organisation von Jugendlichen zu bilden, die etwa 20, 25 aufwärts Jahre alt sind. Und wir haben in dem Prozess eine Menge gelernt. Wir haben eine wissenschaftliche Orientierung geschaffen. Und diejenigen, die das gemacht haben, die stehen heute viel besser da als diejenigen, die die Kurse in Universitäten absolviert haben. Was bedeutet das? Es bedeutet, Selbstvertrauen zu entwickeln und dass man eine Methode sich aneignet, Selbstvertrauen zu entwickeln. Ich weiß, was wir kurzfristig brauchen, nämlich die Entwicklung einer Generation in der Altersgruppe 25 bis 35, die eine Orientierung hat in Richtung Wissenschaft und klassischer Kultur. Wir machen zum Beispiel einige Dinge in Musik. Wir haben ein klassisches Musikprogramm. Und wir sind allerlei Problemen begegnet, als wir das Programm entwickelt haben. Aber wir haben uns gut geschlagen und wir machen vor allen Dingen Dinge, die andere überhaupt gar nicht tun, aber tun sollten. Vor allen Dingen in Anbetracht der Physik, Wissenschaft der Physik ist Harvard wirklich eine Katastrophe, unter aller Würde. Es gibt dort keine Kompetenz in Wissenschaft mehr. Vielleicht noch einige wenige Individuen, die irgendwo verbuddelt sind im Keller oder im Dachboden. Aber ansonsten ist das alles pure Ideologie. Sie müssen verstehen, wir stellen eigentlich gar nichts mehr her in dieser Nation. Man bekommt ein BS, ein Bullshit-Degree, ein Mistabschluss. Aber wir haben einigen Erfolg bei dem, was wir machen, aber wir müssen uns auch klar machen, dass wir verschiedene Mangelerscheinungen haben, aber es gibt eine Lücke in der Wissenschaft in dieser Gesellschaft, denn es gibt keine Orientierung in Richtung Produktion, sondern importiert es doch billig aus dem Ausland. Niemand will mehr produzieren, jedenfalls nicht wirklich. Wir haben keine Industrie entwickelt, wir haben keine Wissenschaftsdurchbrüche entwickelt, keine Produkte. Vielleicht einige Leute wie ich oder so, aber wir organisieren nicht die Gesellschaft um diese Ideen herum. Und die Zukunft hängt oft davon ab, ob man einen Kader, eine Führungsgruppe entwickeln kann, die der gesamten Gesellschaft insgesamt eine Zukunftsorientierung gibt. Wir haben in Russland ein ähnliches Problem. Russland hatte mal eine sehr wichtige Wissenschaftsfähigkeit und es war vor allen Dingen besonders in Anwendung von Militärtechnologie relevant. Und das ist auch das, was wir in den USA hatten. Die meisten Nationen haben ein Problem in der Hinsicht. Japan, Korea. Aber wir haben etwas, was uns verstehen lässt, was Produktion überhaupt ist. Was meinen wir denn mit Produktion? Was meinen wir mit der Hebung des eigentlichen Wohlstandes der Gesellschaft, was die Menschheit braucht? Das ist verloren. Und wir brauchen eine Orientierung dahingehend, dass wir das entwickeln, eine Entwicklung hin zur klassischen Musik und zur klassischen Wissenschaft. Und die Gesellschaft aus ihren Gefahren, die sie sich selbst gestürzt hat, herauszuführen. Und wir finden solche Leute bei den Altersgruppen 25 bis 35. Das sind Leute, die haben einen hellen Verstand, würden gerne irgendetwas machen, sind oft vernachlässigt. Irgendetwas hat von ihnen Besitz ergriffen. Sie wissen also nicht, was man tun soll. Deswegen ist der erste Schritt, ihnen klarzumachen, was sie tun sollten, was sie entdecken sollten. Das ist, was wir tun. Ich bin ja schon etwas älter und ich versuche, die Zivilisation zu retten, wie jetzt. Und wir, die wir weise sind, denken über die Zeit nach unserem Tod. Was passiert in 20, 30 Jahren nach unserem Tod? Was wir in Bewegung gesetzt hat, die Richtung, den Antrieb für die zukünftigen Generationen. Wir wollen die Gesellschaft niemals in die Hände fallen lassen, in so etwas Widerwärtiges wie die 68er Babyboomer-Generation. Wir kriegen laufend eine ganze Reihe von Fragen und trotzdem haben wir den Punkt erreicht, wo die Fragen in drei Kategorien aufgeteilt werden können. Und zwar die eine Kategorie sind Fragen aus Washington, wo die Leute sagen, but, Moment, halt, aber, Herr LaRouche, aber ich werde da nicht im Einzelnen drauf eingehen. Die zweite Kategorie sind Fragen von einer Gruppe von Leuten, die wissen wollen, was Lyndon LaRouche sagt, was die Politik sein sollte, um kleine Robben zu retten. Und dann gibt es die dritte Kategorie, und zwar repräsentiert das die Mehrheit der Fragestellenden. Und die sagen, oh, Lyndon LaRouche ist besser als Jesus Christus, Franklin Roosevelt und die Beatles. Und das weiß er sowieso schon. Also hiermit beende ich mit der einer einzigen Frage, die zusammengesetzt ist aus verschiedenen Fragen von verschiedenen Mitgliedern der LaRouche-Jugendbewegung. Lynn, es ist ironisch, dass wir mitten in einer Präsidentschaftskampagne sind und beide Kandidaten völlig irrelevant zu sein scheinen in dem Kampf. Angesichts der Katastrophe, die diese beiden Kandidaten repräsentieren, könntest du bitte erklären, wie man eine Politik durch die Institutionen bringt, trotz derjenigen Leute, die im Weißen Haus sitzen, denn es muss trotz dieser Leute passieren. Wie bewegen wir die Sache und wie schaffen wir das?
Wenn man an die Geschichte der Vereinigten Staaten und der Präsidentschaft denkt, dann denkt man nicht so sehr über das danach, was sich hinter dem Wort Präsident verbirgt, so wie man in Europa darüber nachdenkt. Unsere Präsidentschaft ist unsere Regierung. Und ich habe eine Menge zu tun mit unserer Regierung. Und da sind einige sehr, sehr gute Sachen dabei mit Institutionen über viele, viele Jahre hinweg. Ich habe viel mit der Regierung zu tun gehabt und bin im Wesentlichen Teil der Regierung gewesen. Nie offiziell als Teil, aber hinter der Bühne sozusagen. Manchmal mit Erfolg und manchmal mit weniger Erfolg. Aber ich verstehe diese Regierung vielleicht besser als alle Präsidentschaftskandidaten, die derzeit herumrennen oder herumrennen wollen. Diese Präsidentschaft ist keine Institution eines einzelnen sterblichen Individuums. Die Präsidentschaft hier hat eine heilige Funktion. Die ist Grundlage unserer ganzen Gesellschaft. Wenn man einen Idioten zum Präsidenten hat, heißt es noch lange nicht, dass er das Land beherrscht. Nein, sondern hier sind Kräfte im Land, die sie auf die Präsidentschaft hin organisieren und konzentrieren. Manchmal, und ziemlich selten eigentlich in der ganzen Geschichte der USA, war der Präsident, der im Amt war, tatsächlich eine signifikante Verkörperung der Präsidentschaft. Der Präsident, also die Präsidenten kommen und gehen. Aber das sind all diese Institutionen um den Präsidenten herum, um die Präsidentschaft. Und die sind immer noch da. Die sind zwei, drei Generationen lang da. Denn damit eine Präsidentschaft funktionieren kann, sind all diese Leute notwendig. Einige von denen sind nicht mehr in der Regierung. Und trotzdem ein wichtiger Teil und wichtiger Einfluss auf die Präsidentschaft. Zum Beispiel, wenn die Präsidentschaft hier Politik machen will, reicht sie ihre Hände heraus aus dem engen Kreis der Regierung und greift auf Leute zurück, die vielleicht gar nicht in der Regierung sind. So haben wir hier mit einer Kontinuität zu tun, einer multigenerationalen Charakteristik eigentlich der US-Regierung. Und diese Institutionen wie der Senat und das Repräsentantenhaus sind so Anhängsel der Präsidentschaft. Denn unser System ist ein Präsidentschaftssystem, ein präsidentielles System. Wir sind keine parlamentarische Demokratie. Und dieses System, das präsidentielle System, ist größer als der Präsident. Und wir funktionieren nach Begriffen der Präsidentschaft und nicht des Präsidenten. Das impliziert all die Leute, die Teil des Denkprozesses, des Beratungsprozesses sind, der in diese Präsidentschaft einfließt. Senat und Repräsentantenhaus sind eine Kontrolle der Präsidentschaft und auch Teil davon. Und das ist keine kartesische Konzeption von Regierungsteilen, sondern eine Riemannsche Konzeption, eine Leibnizsche Konzeption. Und unsere Regierung ist ganz spezifisch auf Leibniz aufgebaut. Wir haben eine Leibnizsche Regierung als Konzeption. Das ist dynamisch. Alle Teile funktionieren zusammen. Nicht, dass sie gegeneinander stoßen oder sich aneinander reiben und so weiter. Die Toten leben weiter in der Präsidentschaft. John Quincy Adams hat Beiträge geleistet, die noch heute am Leben sind und Teil dieses Prozesses sind. Genauso wie Abraham Lincoln, wie George Washington, Hamilton. Viele Schlüsselfiguren sind da noch ganz lebendig, ja, wie Franklin Roosevelt, und einige versuchen immer noch, ihn umzubringen. Wie George Soros und Co. Und das muss man verstehen. Wir sind unsterblich. Es gibt ein Konzept in der Theologie, besonders in der christlichen Theologie, das hier sehr relevant ist. Die Idee und die Vorstellung von der Gleichzeitigkeit der Ewigkeit. Wir leben als sterbliche Menschen auf eine solche Art und Weise, dass, wenn unser Körper davongeht und stirbt, wir weiterleben, wenn auch auf etwas andere Art. Unser Weiterleben kommt zum Ausdruck als Einfluss auf die Prozesse um uns herum. Ein ausstrahlender Ausfluss. Wie einfach zum Beispiel Enkelkinder, die sich an einen Helden in der Familie erinnern, an einen Großvater oder eine Großmutter, wo hier ein Prozess der Formierung von Konzepten vonstatten geht. Und die Präsidentschaft der USA ist als solch eine Art Institution erfunden. Das ist eine Art Sammelbecken der Gleichzeitigkeit der Ewigkeit. Sie hat eine Rolle in diesem Universum und auf diesem Planeten, für die ganze Menschheit. Wir machen das doch nicht für uns selbst, um uns selbst zu beschützen, unseren Besitz, sondern wir existieren, um diesen Planeten, um diese Erde zu einem besseren Heim für den Menschen zu machen. Und eine bessere Zukunft für die Menschheit zu erzeugen. Unsere Institutionen sollten in dieser Gleichzeitigkeit der Ewigkeit verweilen. etwas für die Lebenden und etwas für die Zukunft. Wir reagieren und antworten auf die Herausforderungen und auf die Errungenschaften der Vergangenheit. Und durch uns lebt diese Vergangenheit in uns und wir in der noch nicht geborenen Zukunft. Und das ist die Präsidentschaft. Wenn jemand das wirklich versteht, wenn man Lincoln versteht und wenn man John Quincy Adams versteht und Benjamin Franklin, dann versteht man das. Also wir sollen nicht nur einfach auf den individuellen Präsidenten schauen, sondern auf die Institutionen, auf die Präsidentschaft, die in der Gleichzeitigkeit der Ewigkeit existiert, mit einer Mission für die ganze Menschheit, nicht nur für unsere eigenen Angelegenheiten. Und um unsere Bürger zu würdigen Bürgern zu machen, zu würdigen Menschen zu machen. Denn die Entwicklung jedes Menschen ist gut für die Menschheit. Und das ist wesentlich. Und ich glaube, dass sehr, sehr wenige Leute in diesem 68er-Zeitalter dieses Verständnis haben. Denn als ich jünger war, gab es das. Und es gab es oft. Das resonierte in der Gesellschaft. Das heißt, wir brauchen diesen Begriff. Und wir müssen die Präsidentschaft genau in diesen Begriffen verstehen können.
Well, my friends, I would urge you to keep checking the website for updates and for instructions.
Ich möchte Sie dringend auffordern, die Webseite weiter zu verfolgen für Updates, für nähere Instruktionen. Denn wir sind in einer Situation, die sich Stunde für Stunde verändert. Ich möchte jeden auffordern, das Material, das auf der Webseite zur Verfügung gestellt wird, zum Organisieren zu benutzen. Wenn Sie immer noch Zaungast sind, hören Sie auf damit. Wir brauchen jeden in diesem Kampf. Der Druck auf dem Kongress muss bleiben. Bleiben Sie in Kontakt, schicken Sie Geld. Und vor allen Dingen, im Namen all der Hunderttausenden, die mit an diesem Webcast teilgenommen haben, bedanken Sie sich mit mir bei Lynn für diese außergewöhnliche Präsentation. Now I have to talk about my question.